Oh. Parallelwelten. Der Podcast von
Tanja
und Rick. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Parallelwelten, präsentiert von Swift. Mir gegenüber sitzt, als würde er sich aktuell schon für seinen Urlaub in Los Angeles vorbereiten, Rick Zabel mit schwarzer Beanie und dicker Goldkette. Gangster-Style, hallo, yo, yo, yo.
Hey, 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 na, was geht?
Nicht viel, bei dir. Ich habe ja mein, ich bin ja als Radfahrrentnerin, das heißt bei mir ist nichts mehr los.
Fährst du, war denn jetzt das Rennen, war jetzt schon oder wie?
Ja, ich bin jetzt auf Reserve für ein paar Rennen im Oktober. Also wenn jetzt nichts mehr außer der Norm passiert, dann war Ploe mein letztes Rennen.
Ach krass. Ich habe tatsächlich 5 Minuten, bevor wir den Podcast hier angefangen haben, eine Sprachnachricht von meinem Teamkollegen Alessandro De Marchi bekommen, in der er gesagt hat, hey Rick, ich wollte mich mal bei dir melden, weil das Team hatte mich gefragt wegen irgendeinem Gravel-Rennen in Italien. Und also er hatte Gravel Worlds gesagt. Und er hat dann gesagt, ich wollte mal fragen, mit welchem Material du da fährst, weil als ich das Team gefragt habe, haben die gesagt, ja, Rick fährt ja auf jeden Fall. Und ich habe halt geantwortet, na, also ich wusste bis jetzt, also mir hat niemand irgendwas gesagt bis jetzt.
Witzig.
Von daher.
Ja, weil das Ding ist ja.
Also ich will halt auch auf gar keinen Fall da fahren, ne? Das muss man auch mal dazu sagen.
Das Ding ist ja, dass man sich über die Gravel, da kann ich ja gleich von meinem Gravel-Erlebnis erzählen, also über diese UCI-Rennen qualifizieren kann, wenn man zu den besten 25% der Altersklasse gehört, glaube ich. Aber dann gibt es auch noch Wildcards für die Elite-Teams und ich glaube Wildcards für die einzelnen Verbände. Mhm. Die dann auch noch Fahrer nominieren können. Das heißt wahrscheinlich, weil es ja eventuell dann auch UCI-Punkte gibt, gibt es UCI-Punkte. Wird dein Team...
Ja,
aber
es ist eine andere Disziplin, wahrscheinlich nicht für ein... Also Roadways und Gravel sind ja 2 verschiedene Disziplinen.
Da ja, das stimmt. Aber warum sollten die dich dann sonst dahin schicken? Ja,
vielleicht aus Sponsorengründen oder
ja,
so.
Ja, gut. Ja, wäre doch schön. Ich glaube, das soll... An sich soll es von der Strecke her sehr schönes Rennen sein.
Man braucht halt Form, das ist das Problem.
Ja, aber du bist ja jetzt nett. Letzte Woche haben wir noch von deinem schlanken Ich geredet. Und Gravel-Rennen werden ja doch nochmal anders gefahren als Straßenrennen.
Also ich bin da, naja, man wird es wahrscheinlich einfach im Podcast hören können, was passiert. Also wie gesagt, es war wirklich 5 Minuten vor diesem Podcast. Mal schauen, was passiert. Also
du bist wahrscheinlich auch einer der einzigen Fahrer mit einem Gravelrad, oder?
Ja, wahrscheinlich deswegen. Aber Das ist ja mein Privatrad, das habe ich mir selber gekauft.
Ach so.
Also das werde ich ja wohl, dann werde ich die Hölle tun, das einem Risiko auszusetzen.
Ja gut, dann kannst du machen wie ich. Einfach 33er Reifen drauf und gib ihm. Aber tatsächlich in dem italienischen Rennen sollte das auch funktionieren. Also das ist, glaube ich, wirklich so Strade-Gravel anscheinend. Okay.
Weißt du, wann das ist? Was ist das für ein Datum?
8.9. glaube ich, Oktober.
Nee, dann kann das eigentlich nicht sein, weil ich fahre am 9. Oktober Paris Tours.
Nee, dann.
Dann kann das nicht sein. Aber da ist noch irgend so ein Rennen, was Philippe Pozzato veranstaltet. Irgendein Gravel-Rennen. Letztes Jahr hat das Alexei Lutsenko gewonnen, das weiß ich noch. Also ich weiß auch nicht, wie, was, wo. Auf jeden Fall, also geht man nicht davon aus, dass man mich irgendwo in einem Gravel-Rennen sehen wird, aber... Ich habe es nur erzählt, weil ich wirklich 5 Minuten vor dem Podcast die Sprachnachricht von meinem Teamkollegen bekommen habe, dass ich bei mir nach seiner Materialwahl erkundigen wollte und ich gesagt habe, also ich weiß bis jetzt davon nichts.
Es bleibt spannend.
Jetzt sind wir gespannt auf jeden Fall.
Aber wenn wir dann schon beim Thema sind, dann kann ich ja schon mal vorgreifen und von meinem Gravel-Erlebnis berichten, oder? Bevor wir richtigen Deep Dive in die WM machen.
Ja, mach mal.
Also mein erstes Gravel-Erlebnis war sehr interessant und auf jeden Fall auch spaßig. Ich bin freitags, also es war in Holland, in der Nähe von Assen oder Groningen, je nachdem, was man kennt. Ich glaube, Assen, da diesen Kurs, auf dem Rennen gefahren werden, kennen die meisten. Und ich bin freitags dahin gefahren, habe mich erstmal auch fett verfahren. mit dem Auto. Ich habe mit meinem Papa telefoniert und da war ich irgendwie so fokussiert auf dieses Gespräch. Und dann, wenn du telefonierst, warnt dich ja dein Navi nicht mehr vor, dass du so abbiegen musst.
Stimmt.
Da bin ich einfach geradeaus gefahren und irgendwann war ich auf dem Weg nach Hannover und dachte mir so, ja, dann habe ich einfach mal so eine Stunde Umweg gemacht.
Oh nee.
Das habe ich so bitter. und habe mich dann halt dazu entschieden, gleich die Stadtunterlagen abzuholen und mir dann so die ersten 15, 20 Kilometer vom Kurs anzuschauen, so als Vorbelastung. Und dann kam ich an und natürlich hat es angefangen in Strömen zu regnen. War aber gut vorbereitet, hatten mir bei Nils Büttner, danke nochmal dafür, so einen kleinen Pressure Washer mitgenommen, damit ich das Rad auch wieder sauber kriege. Und kam auf die Strecke und dachte mir so, das hat mit Gravel nicht wirklich was zu tun. Also es war, und da hat es ja gerade erst angefangen zu regnen, es war zwar die ganze Woche so ein bisschen feucht, aber nicht so richtig, richtig nass. Und da hat es dann schon ordentlich angefangen zu regnen. Und dann kam ich in so ein Waldstück und das war dann halt wirklich so Single Trail, ein einziger Matsch und natürlich auch alles sandig, weil halt Holland. Oh. Und ich dachte schon so nach so 3-4 Kilometern, dachte ich, weiß nicht, ob meine Schaltung das für 150 Kilometer überhaupt überlebt.
150 Kilometer?
150 Kilometer waren es, genau. Und ich hatte auch die Woche davor mit dem Sepp Breuer gesprochen, der ja eigentlich Gravel-Profi ist, und der meinte dann auch nur so, ja, also er hat auch gehört, dass da einige mit Mountainbike-Reifen unterwegs sind. Und dann dachte ich mir schon so, oh, mit meinem 33er Cross-Profil wird das interessant. Und ja, es wurde dann tatsächlich auch immer matschiger. Und ich dachte mir so, ja gut, jetzt bin ich hier, versuchen kann man's. Und dann bin ich am nächsten Morgen sehr früh aufgestanden, um 5, weil Start war um 8. Und es war dann auch so ein richtig, es hatte so ein bisschen dieses Gefühl, was ich vom Triathlon kannte, also so ein ganz anderer Vibe als bei den UCI-Straßenrennen. Man hat so gemerkt, jeder ist jetzt freiwillig hier, jeder hat sich bemüht, hier zu sein. Es war auf jeden Fall so ein richtig schöner, positiver Vibe und wir haben uns dann auch, es hat schon wieder angefangen zu regnen, es hat auch die ganze Nacht durchgeregnet, haben uns dann im Regen an den Start gestellt und es war in so einem Gefängnismuseum im Innenhof und ich habe mich dann so Mitte Feld aufgestellt. Ich dachte, ja gut, kann man ja relativ zügig sich vielleicht durchschummeln. Ja, das Problem war, dass man aus diesem, das war mir nicht bewusst, dass man aus diesem Gefängnismuseum durch so einen kleinen Torbogen rausfahren muss, wo vielleicht so 2, 3 Fahrer nebeneinander durchgepasst haben. Das heißt, ich kam aus diesem Torbogen raus, da war die Spitze schon so 200 Meter weg. Da dachte ich mir so, mal gucken, ob ich die führenden Frauen überhaupt wiedersehe. Bin dann aber in die Frauenspitze wieder reingefahren, so nach 15 Kilometern. Und dann macht es nach 20 Kilometern paff.
Platten.
Und ich habe einen Platten. Da dachte ich mir, ja, kein Problem. Ich bin ja, habe extra Tubeless ja vorbereitet. War noch bei einem Freund in Brüssel, der das alles geregelt hat, der George. Dachte mir, gut, Sealant wird das ja regeln. Hol meine Kartusche raus, baller die Bar drauf. Nix. Passiert halt gar nichts. Sealant, weil es halt so nass war wahrscheinlich, hat das Sealant nicht abgeschlossen. Dann dachte ich mir, okay, auch kein Problem. Ich habe ja mit George drüber geredet, dass ich dann auch einfach einen Schlauch reinmachen kann und das Ventil rausdrehen muss. Und jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe normalerweise immer so einen relativ oder sehr, sehr leichten Imbus dabei, den man bei IKEA-Aufbauten mitgeliefert bekommt. Also dieser 5er-Imbus, der wiegt halt irgendwie so 3 Gramm im Vergleich zu einem anderen Imbus. Und der ist auch sehr kurz, sodass man, wenn man das Rad auf die Rolle spannt, das drehen kann, wo ja der andere Imbus immer zu lang ist. Auf jeden Fall, diesen Imbus hatte ich dabei, als ich bei George die Laufräder rausgemacht hat, damit er sie vorbereiten kann, und habe den dann in der Wohnung irgendwie liegen lassen in Brüssel. Und dann meinte Lennart auf dem Heimweg, gar kein Problem, wir haben noch ewig viele von diesen IKEA-Dingern, nimmst dir einfach einen aus der Kiste raus. Habe ich mir einen aus der Kiste raus, habe meine Kartusche, mein Imbus vorbereitet, alles wunderbar. Und dann stehe ich da mit meinem Platten, denke mir, okay, ich habe zwar jetzt die Spitzengruppe wieder verloren, aber es sind ja noch 130 Kilometer zu fahren. Ich mache jetzt einfach den Schlauch rein, setze den Imbus an, habe ich anstatt einem 6er-Imbus einen 5er-Imbus mitgenommen. Also so richtig epic fail. Meine Kartusche war zu dem Zeitpunkt dann auch schon leer, weil ich halt 2-mal versucht habe. Das heißt, selbst wenn ich den Schlauch drauf bekommen hätte.
Keine Luft.
Naja, dann bin ich auf der Felge zurückgefahren.
Wirklich? Aber ja. Stimmt, dann hast du ja dann auch niemanden, der dir hilft da, ne?
Nee, und das Ding ist ja auch... Ist
bitter, ey.
Ich war ja trotzdem...
Eigentlich noch besser, dass es dann so früh passiert ist, als wenn, stell dir mal vor, das passiert am weitesten Punkt der Strecke.
Genau, das habe ich dann auch überlegt. Dann? Genau.
Da gibt es ja keinen Besenwagen oder so wahrscheinlich.
Nee, du musst dich auf jeden Fall selber drum kümmern, wie du zurückkommst. Aber das war, da habe ich auch gedacht, so Glück gehabt, dass es jetzt halt bei so einem Rennen war, wo ich mir so dachte, ja, also natürlich war es super ärgerlich, weil... Ich habe gerade eigentlich schon gute Form und dachte mir so, ja, jetzt die Form nochmal nutzen und ein gutes Rennen fahren. Und es hat halt auch bis dahin super viel Spaß gemacht. Also ich glaube, gerade weil es einfach so matschig war und eigentlich wie so ein Crossrennen, ich war halt von oben bis unten mit Matsch voll und es hat halt so richtig, richtig Spaß gemacht. Das heißt, ich wäre schon gern weitergefahren, aber ja, Glück im Unglück, zumindest war der Weg zurück nicht ganz so weit.
Ja, Mann, ey. Aber du hast gar nichts gepostet da oder so, ne?
Also nee, habe ich eigentlich auch mit Absicht gemacht, weil ich so dachte, wenn ich jetzt irgendwie poste, dass ich da bin, dann fühle ich mich irgendwie...
Unter Druck gesetzt, ja. Ja, ist auch okay.
Und deshalb habe ich es erstmal so ganz geheim witzig, für mich gemacht.
Witzig auf jeden Fall.
Aber es wären auf jeden Fall witzige Bilder geworden, weil ich habe auch, weil ich mich ja dann auch diese Vorbelastung gefahren bin im strömenden Regen, dann wollte ich das Rad putzen, dann hat es nochmal richtig angefangen zu regnen, sodass man sich auch nicht wirklich unterstellen konnte, weil der Wind halt auch noch so den Regen überall hingetrieben hat. Und dann habe ich mich halt einfach meine Jacke angezogen und habe mich einfach hinten ins Auto in den Kofferraum gesetzt. Und dann saß ich da einfach wie so ein Opfer im strömenden Regen im Kofferraum. Ja, das war auf jeden Fall ein Erlebnis. Und da habe ich auch gedacht, eigentlich habe ich da richtig Lust drauf auf so Aktionen mal wieder.
Ja, hört sich auf jeden Fall nach Abenteuer an.
Ja, hat sich auf jeden Fall angefühlt.
Warst du komplett alleine unterwegs? Oder?
Ja.
Ach krass. Jetzt wäre schon auch irgendwie für ein, mal was ganz anderes, halt, wenn man sonst so gewohnt ist, mit in einer Teamstruktur Rennen zu fahren, so auf eigene Faust. Fühlt sich auf jeden Fall so back to the roots wahrscheinlich an.
Ja, vor allem, weil ich ja auch als Triathletin bis auf die Bundesliga-Rennen eigentlich alle Mitteldistanzen so immer alleine absolviert habe und da ja dann auch damals als Student noch mit dem Zug hingefahren bin zu den meisten Rennen. Und das war dann schon immer auch so ein bisschen sehr viel Planung und normalerweise ist ja immer so, selbst wenn man alles durchplant, geht immer irgendwas schief, aber das macht es dann halt auch irgendwie so ein bisschen spannend.
Ja, ey, krass.
Das heißt, ich kann es dir empfehlen, da nach Italien zu fahren, wenn du die Möglichkeit hast vom Team.
Nee, ich fahr wirklich gerne Gravel im Training, aber ich weiß nicht, ob ich da Lust drauf habe, Wettkämpfe zu fahren. Auf jeden Fall nicht parallel zum Straßenrennen. Aber wer weiß, vielleicht habe ich ja keine Wahl. Vielleicht sagt ja das Team, die Sponsoren, wir brauchen da jemanden am Start und ich bin der Auserkorene. Dann hat man da ja wenig Rausredepotenzial, muss man sozusagen. Mal schauen, werden wir sehen.
Das stimmt. Und ansonsten, falls das jetzt nicht der Fall ist, dann ist Münsterland-Giro und Paris-Tour sind deine letzten Rennen oder kommt da noch was?
Nee, ich habe noch 4 Eintagesrennen auf dem Programm. Münsterland-Giro am 3. Oktober. Dann das Rennen Grand Piemonte. Das ist am 6. Oktober. Am 9. Oktober ist Paris-Tours und dann am 12. Oktober noch Veneto Classic. Also noch 4 Eintagesrennen, immer im Abstand von 3 Tagen.
Ja, cool.
Und das sind aber auf jeden Fall auch Rennen, gerade Münsterland-Giro, wo man sich natürlich drauf freut.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, wann haben wir die letzten Parallelwelten aufgenommen? Das war
noch nicht lange her, 2 Wochen vielleicht?
Ja, genau. Und ich glaube, genau, das war dann die Woche. Ja, genau, das war den Montag nach Grand Prix von mir. Also genau, heute vor 2 Wochen. Also heute nehmen wir am Montag, dem 26. September auf.
Und du kommst wieder aus Frankreich und wieder vom Eintagesrennen.
Genau. Aber man muss dazu sagen, das Grand Prix for Me vor 2 Wochen, das ist ein dankbares Rennen. Es war sehr kontrolliert flach. Da hatte ich auch das Gefühl, da war es auf jeden Fall schön, wieder nach der längeren Pause im Business zu sein. Dann muss man sagen, danach die Woche wurde ich nach Italien geschickt. Und das war auf jeden Fall eine katastrophale Woche. Weil gar nicht, also das war wirklich so, da musste ich schon wirklich mich selber fragen, was ich eigentlich da mache bei den Rennen, weil das waren einfach 3 Eintagesrennen für Bergfahrer. Also ich musste nur 2 fahren, nur den Giro della Toscana und Memorial Marco Pantani. Wenn man schon weiß, also wenn das Rennen Marco Pantani heißt, die werden wahrscheinlich zu Ehren von Marco Pantani jetzt kein flaches Rennen machen.
Ja.
Aber fangen wir mal von vorne an. Genau, Giro della Toscana war eigentlich noch okay. Die erste Hälfte des Rennens war relativ okay und dann ist man 2 Schlussrunden gefahren mit einem 13 Kilometer Berg, im Durchschnitt irgendwie 7,8%. Also da war mir vorher schon klar, okay, das wird jetzt natürlich nicht mein Parcours.
Ja, vor allem sind ja auch, glaube ich, von den, keine Ahnung, 180 Fahrern, glaube ich, 38 durchgefahren.
Genau, das war für mich auch ein Did-Not-Finish dann natürlich. Wir hatten auch wirklich keine schlagkräftige Mannschaft da irgendwie am Start. Also wir hatten wirklich keinen ausgewiesenen Bergfahrer dabei. Und auch mal für die Leute, die das jetzt hier hören, vielleicht mal zur Erklärung. Bei einer Rundfahrt ist ja mal der Unterschied, wenn man bei einer Rundfahrt eine Bergetappe hat, dann versuchen natürlich immer alle im Rennen zu bleiben, weil man dann den Tag später oder 2-3 Etappen später wieder eine Sprintetappe hat, ein Zeitfahren, was auch immer. Oder man will dann natürlich auch die Rundfahrt zu Ende fahren. Deswegen bilden sich dann Gruppen und man fährt natürlich auch mit 20-30 Minuten Rückstand dann ins Ziel. Bei einem Tagesrennen ist es so, es geht ja nur um diesen einen Tag.
Ja.
Entweder man ist ja in der Entscheidung dabei und es geht um den Sieg. Und wenn man dann schon weit vorm Ziel abgehangen ist oder 70, 60, 70, 80 Kilometer. Erstens sperren die Veranstalter die Straßen gar nicht so lang. Das heißt, wenn man irgendwie 2-3 Minuten hinter der Spitze ist, wirst du ganz oft schon rausgenommen. Und natürlich auch aus Fahrersicht denkt man sich, okay, ich fahre jetzt nicht eine halbe Stunde hinter dem Sieger ins Ziel, weil morgen geht's ja nicht weiter, ist ja nur ein Tagesrennen. Dementsprechend kommt das so zustande, dass dann oft bei einem Tagesrennen so wenig Fahrer durchfahren, gerade wenn es ein schweres Rennen ist. Genau, dann war ich 2 Tage vor Ort. Bei dem Rennen der Mitte, beim Coppa Sabatini, hatte ich Ruhetag. Und dann bin ich vor Ort geblieben für Memorial Marco Pantani. Da war auch der Ironman, war einfach nur, also Start und Ziel war in Cesenatico. Und in 10 Kilometer weiter oben war auch der Ironman in Italien. Und es war echt verrückt, weil wir hatten Donnerstag super Wetter, wir hatten Freitag super Wetter. Das Rennen war Samstag Vormittag, sollte Start sein. Und wirklich so von 9 bis 14 Uhr war ein Unwetter. Also die Straßen waren überflutet, es war super windig. Ich glaube, im Nachhinein habe ich auch gelesen, dass sogar 7, 8 Menschen bei einem Unwetter ihr Leben verloren haben. Und ab 15 Uhr nachmittags kam die Sonne raus, es war wieder alles gut.
Ja, weil ich habe nämlich sonntags dann den Ironman angeschaut im Livestream, weil ich saß auf der Rolle, dachte mir, gucke ich mir einfach einen Marathon an. Und da war ja auch schon wieder super Wetter.
Da war super Wetter wieder. Genau, und der Ironman, die haben halt einfach um einen Tag verschoben nach hinten, von Samstag auf Sonntag.
Was aber ein bisschen Probleme gemacht hat, muss man sagen, für alle Triathleten hier, weil die hatten am Sonntag das 70.3-Rennen geplant eigentlich und haben dann sozusagen einfach den Ironman und den 70.3 zusammengelegt. Und die Bilder von der Radstrecke,
ja, ich hab's gesehen,
hast du es gesehen? Ja. Also ja, normalerweise gibt es ja jetzt mittlerweile die Regel, ich glaube 20 Meter sind sogar jetzt Abstand. Ja. Also das war wirklich ein Peloton, muss man schon sagen. Was da gefahren ist. Genau. So funktioniert das dann. Ich meine, das war jetzt eine Ausnahme, aber ich glaube, da muss man sich dann auch tatsächlich als Veranstalter mal Gedanken machen, dass da auch wirklich dann Leute sich für Hawaii-Slots oder sowas qualifizieren wollen oder für WM-Slots für die 70.3-WM. Und die einfach einen fairen Wettkampf brauchen, vor allem wenn man so viel Startgeld bezahlt. Und dann darf man halt einfach, dann muss man halt auch mal rechnen, wie viele Leute auf einer Radstrecke sein können und immer noch Abstand halten. Und dann muss man da halt irgendwie mal den Profit so ein bisschen runterschrauben.
Ja, ja, ich meine, gut, das mit dem Unwetter, das hat man nicht in der Lage, das war natürlich einfach bitter. Und ich bin dann den Sonntag früh wieder nach Hause geflogen, nachdem dann Samstag das Rennen abgesagt wurde bei uns. Und da standen tatsächlich auch am Flughafen sehr, sehr viele Leute vom Ironman rum, die natürlich höchstwahrscheinlich nicht ihre Flüge verschieben konnten. Also auch bitter, wenn du dann extra da anreist und dann kannst du nicht dran teilnehmen.
Ja, und vor allem halt auch die ganze, also ich meine, gerade bei einem Ironman ist ja wirklich so, dass für viele ist es ein Jahresziel und die bereiten sich dann ein Jahr drauf vor und dann bist du ja bei dem Rennen und dann findet es nicht statt oder du musst nach Hause, weil du am nächsten Tag bei der Arbeit sein musst. Ja. Richtig bitter.
Genau, und also das war meine Italienwoche. Und dann bin ich genau gestern am 25. September zur zeitlichen Einordnung ein Tagesrennen Paris-Chauny gefahren, was extrem witzig war, weil ich das Rennen bis dato nicht kannte und ich mir gedacht hatte, ach, vielleicht ist das die erste Austragung von dem Rennen. Und als ich dann drauf geschaut hat, war so 100 Jahre Anniversary, also so 100 Jahre Geburtstag vom Rennen. Und ich so, hä, wie kann dieses Rennen 100 Jahre alt sein? Ich habe davon noch nie in meinem ganzen Leben gehört.
Ja.
Und war jeder, der mal in Compiègne ist, also das ist auch der Start von Paris-Roubaix, da ist es ja nicht so super flach, also es ist ja schon immer so hügelig.
Ich dachte, du sagst nicht so super schön.
Nee, das Rennen hatte, glaube ich, so 2.500 Höhenmeter doch.
Ja.
Ganzen Tag wellig. Und meine Form ist zum Beispiel jetzt auch wieder deutlich besser als vor 2 Wochen, wo ich das erste Rennen gefahren bin. Aber bei dem Rennen dann gestern, es war auch wieder knapp über 200 Kilometer, habe ich auch einfach wieder gemerkt, dass ich so bis 100 Kilometer, 150, 160 ist alles okay. Dann fehlt es mir aber einfach noch hinten raus. Was natürlich so ein bisschen bitter ist. Ich glaube, dann am Ende haben wir 60 Fahrer gesprintet und das ist normalerweise mein Level, wo ich dabei sein muss und dann auch anfahren muss. Aber jetzt gerade ist die Form einfach nicht so, wie sie sein sollte. Und ist dann natürlich immer so ein bisschen bitter, wenn man das dann wenn man so aufs Brot geschmiert bekommt, dann vor Ort beim Rennen. Aber natürlich, ohne jetzt was schön reden zu wollen, nachdem ich da 10 Tage lang im August gar nicht auf dem Rad war und auch wirklich nur rumgelegen habe im Krankenhaus, habe ich echt super viel Form verloren. Und auch wenn man sich das im Training natürlich versucht, immer so ein bisschen schön zu reden, so ach, das geht ja schon wieder, ist die Realität dann, dass man doch nicht da ist, wo man eigentlich gerne sein will. Vor allen Dingen, wenn man dann, also ich habe ja dann so Ende August wieder angefangen zu trainieren, dann weiß man ja auch schon, okay, man hat nur 5 bis 6 Wochen Saison, also es ist eh nur noch 5 bis 6 Wochen Saison. Dann weiß man ja auch schon, okay, das ist eigentlich die Zeit, die ich wieder brauche, um in Form zu kommen. Das heißt, wenn ich dann wieder eine gute Form habe, dann ist die Saison eigentlich vorbei. Das heißt, auch Trainingsmoral nicht der einfachste Moment. Aber ey, alles okay, ich gebe mein Bestes, habe noch 4 Eintagesrennen, versuche, die bestmöglich zu bestreiten. Die sind zum Glück auch nicht so anspruchsvoll wie jetzt das, oder so super anspruchsvoll war es jetzt gestern auch nicht, aber die sind von den Höhenmetern noch etwas einfacher, das sollte mir entgegenkommen. Und ja, ich versuche einfach jetzt die Saison bestmöglich zu finishen. Aber ja, auch da mal einfach ehrliche Worte, um die Hörerinnen und Hörer da mitzunehmen, dass man mal, dass es schwierig ist, wenn man so eine lange Pause in der Saison hatte, wieder zurückzukommen. Und ja, die Form, das braucht immer. Das ist immer so eklig, wenn man, gerade wenn man eine gute Form hatte, wie schnell die dann wieder weg ist, wenn man mal einmal so einen Ausfall hat.
Ja, vor allem muss man ja auch sagen, dass wir ja trotzdem hier von der absoluten Weltspitze sprechen. Und dann ist ja auch so, dass 1-2% halt einfach schon den Unterschied machen zwischen ich kann mitfahren oder ich kann nicht mitfahren. Ja, ja, ja. Wo man ja sonst sich vielleicht so ein bisschen kaschieren kann.
Genau.
Aber da hat man ja auch gesehen, und es gibt ja auch Fahrer, die das halt, weil sie halt einfach so Übertalente sind, wieder ausgleichen können. Aber dann hat man ja selbst gesehen bei einem Mathieu van der Poel, der dann einfach zur Tour kam und nicht bei 100% war, dass es dann auch ihm schwerfällt, da konkurrenzfähig zu sein.
Ja, und ich hatte gestern auch, als ich mit meiner Frau telefoniert, da war das auch so, zum Beispiel, ich war eigentlich, wenn ich jetzt rückblickend die Saison betrachte, so von Februar bis Ende Giro, war ich wirklich, habe ich echt richtig lange eine richtig gute Form gehabt und habe immer meinen Job gemacht und war total zufrieden damit. Und wenn man dann auf einmal nicht mal das Level hat und keine Form hat, dann schaut man da so voll neidisch drauf zurück und denkt sich so, wow, ey, da bin ich echt richtig gut gefahren. So, also auch wenn ich meine Wattwerte gucke, sehe ich natürlich, dass mir wirklich auf 15 Minuten jetzt 40, 50 Watt fehlen zu dem, wo ich im Frühjahr und Sommer war. Und das ist natürlich eine Riesenwelt einfach, um dann da zu sein. Und dann, also jetzt in der Retrospektive kann man das dann viel mehr schätzen, wenn man eine gute Form hatte. Und wenn man dann halt wie momentan nicht die beste Form hat, denkt man sich so, ah ja, war eigentlich schon geil, wenn man eine gute Form hatte, ne? Ja, aber sozusagen das ist der Status quo. Aber hey, jetzt sind es noch ein bisschen mehr als 2 Wochen bis zum Saisonende und schöne Rennen noch auf dem Kalender, von daher alles cool.
Und du erfüllst ja eigentlich damit auch das Klischee, dass es eigentlich immer diese 2 Möglichkeiten gibt. Entweder man hat eine gute erste Saisonhälfte und eine schlechte zweite oder andersrum.
Ja, ja, das ist tatsächlich bei mir so. Ich hätte gerne auch mal, oder das stimmt nicht ganz, 2017 hatte ich eine sehr, sehr konstante Saison, aber das ist natürlich immer das Traumszenario, dass man so eine sehr konstante, gute Saison hat. Aber ich muss sagen, in meinen meisten Profilen hatte ich immer irgendwie 1-2 Monate, wo man irgendwie einen Hänger hatte. Und das ist natürlich nie schön, aber es ist ja wahrscheinlich auch irgendwo menschlich, dass man halt nicht immer,
total.
Also wenn man auch schaut, schau mal von Februar bis Oktober, das ist ja so ein langer Zeitraum, da kannst du ja nicht immer performen und auch wenn man es gerne möchte, so, aber es ist halt leider auch die Realität. Nö, aber sonst wenigstens konnte ich im Gegensatz zu Italien gestern wieder das Ziel erreichen. jetzt hat man noch eine Woche, wo man noch mal ein bisschen trainieren kann und dann 4 Eintagesrennen, da braucht man nicht mehr trainieren dazwischen. Da ist gerade im 3-Tagestakt ist Ruhetag, Vorbelastung, Rennen, Ruhetag, Vorbelastung, Rennen. Das wird ganz gut. Und dann bin ich aber auch froh, wenn die Saison vorbei ist.
Oh, das glaube ich dir. Das kann ich mir richtig vorstellen. Ich habe auch das Gefühl, alle Leute, die jetzt bei der WM waren, sind schon so richtig im Off-Season-Modus. Und die paar, die da noch Rennen fahren müssen, das ist, glaube ich, auch richtig schwer für den Kopf.
Ja, es ist ja auch...
Mit Jetlag und...
Ich schaue tatsächlich voll neidisch auf Sportarten wie Football zum Beispiel, wo ich so sehe, da geht die Saison im Oktober los und die ist im Februar zu Ende.
Ja.
Wo ich mir denke, ist eigentlich schon geil, eine 4-monatige Saison zu haben, wenn du dann sagst, okay, du hast noch 2-3 Monate Vorbereitungszeit mit dem Team. Mega. Aber das ist halt so, ich meine, so 4 Monate ist auf jeden Fall ein Zeitraum, wo man sich topfit halten kann. Radsport ist da schon extrem, wenn du schaust, dass du die ersten Rennen gehen so ab Mitte Januar los und dann geht es halt bis Mitte Oktober und dann hast du brauchst ja, musst ja irgendwo Pause machen auch, 2-3 Wochen, vielleicht sogar einen Monat, wenn du wirklich viel Pause brauchst Und dann ist ja schon so, also ich sag mal, wenn zum Beispiel meine Saison ist am 12. Oktober zu Ende, wenn ich dann sagen würde, ich mache jetzt mal einen Monat gar nichts, dann mache ich schon bis Mitte November Ruhe. Und wenn du dann Down Under zum Beispiel fahren würdest nächstes Jahr, dann stresst du dich ja schon wieder, weil du sagst, oh Mann, ich habe jetzt nur noch 7 Wochen Zeit, ja, genau, um mich vorzubereiten. Das heißt, du kannst dann schon wieder gar nicht 4 Wochen Pause machen, sondern eher nur 2 und musst dann schon wieder anfangen. Also das ist so, auch umso älter ich werde, so krasser verschwimmen so diese Saison eigentlich, so dass du so Off-Season, okay, Trainingsstart, oh, jetzt ist schon wieder erste Rennen, dann ist Sommer, auf einmal ist schon wieder die Saison, neigt sich dem Ende zu. Das fliegt alles mittlerweile so vorbei. So früher hat das einfach vom Kopf her, hat das alles viel länger angehalten. Und mittlerweile so die letzten, ich kann manchmal die verschiedenen Jahre gar nicht auseinanderhalten. So, ja, letztes Jahr war das Rennen, dann so, ah nee, das war ja vor 2 Jahren schon, das war ja gar nicht letztes Jahr. Das ist, also es fliegt, gefühlt fliegt alles vorbei.
Kann ich mir total gut vorstellen, weil bei mir sind es ja jetzt nur 5 Jahre gewesen und selbst ich habe dann das Gefühl, weil man immer die gleichen Rennen hat und immer wieder diesen gleichen Ablauf, dass man das Gefühl hat, ah ja, stimmt, ah ja, nee, da war das Wetter gut diesmal, ah ja, letztes Jahr war es schlecht. Meistens ist das Wetter so der einzige Unterschied zwischen den Rennen.
Ja. Naja, aber hey, ich habe auch positive News dabei.
Ja, berichte.
Wir nehmen ja jetzt morgens auf am Montag und
morgens für uns.
Ja, um 12 Uhr. Ja, ich bin heute um 5:30 aufgestanden. Ich bin 5.30 Uhr aufgestanden, dann schon von Paris nach Düsseldorf geflogen und gefrühstückt. Und jetzt treffen wir uns zum Podcasten, weil ich gestern nach dem Männer-WM-Rennen mir gedacht habe, komm, eigentlich können wir direkt morgen, wenn wir Zeit haben, beide eine Parallelweltenfolge aufnehmen und die WM-Revue passieren lassen. Das werden wir auch gleich machen. Aber genau, zu den guten News noch. Um 15 Uhr heute wird bekannt gegeben, dass ich meinen Vertrag für 2 Jahre verlängert habe bei Israel Premier Tech. Und dementsprechend, wenn die Folge rauskommt, wird das schon offiziell sein.
Aber du hast es auch eigentlich letztes Mal schon gesagt.
Ja, ich glaube, man kann es so.
Ich habe dich sogar schon beglückwünscht.
Man konnte es nicht denken. Ne? Also ich weiß auch gar nicht, warum das. So, also auch mal die Hörerinnen und Hörer sollen ja auch ein bisschen mit Insights belohnt werden. Für mich persönlich war das, ich habe ja oft Nachfragen bekommen, wie geht es eigentlich weiter, weil halt lange nichts da gesagt wurde. Ich habe meinen Vertrag Anfang Juni nach dem Giro d'Italia verlängert, hatte gute Gespräche mit dem Team und da wurde der Vertrag unterschrieben. Warum das jetzt noch so lange gedauert hat, also auch heute werden noch neben mir 3 weitere Fahrer bekannt gegeben, sozusagen, die machen das alles in einem Rutsch. Die haben einfach jetzt länger gewartet, um das bekannt zu geben. Welchen Grund das hatte, weiß ich gar nicht von Teamseite aus. Aber ja, das kann man dann doch nachfragen, wo geht es eigentlich hin? Es wurde spekuliert, es wurde nachgefragt. Aber ja, also ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich bleibe 2 Jahre weiter bei meinem Team. Bin happy da. Bin natürlich ein bisschen traurig jetzt, nachdem Matthias Brändler auch noch sein Karriereende bekannt gegeben hat. Dass nachdem André Greipel letztes Jahr schon aufgehört hat, jetzt meine weiteren beiden besten Freunde Alex Dowst und Matthias Brändle auch aufhören. Aber es wird auf jeden Fall spannend, weil ich glaube, das Team wird einen richtigen Umbruch erleben. Ich bin wirklich einer der wenigen Fahrer, die eine Vertragsverlängerung bekommen haben. Ich glaube, nur 2, 3 Fahrer neben mir noch aus dem diesjährigen Kader, also wo der Vertrag ausgelaufen ist. Ich glaube, mindestens 8, 9 Fahrer kriegen keinen Vertrag. Dafür werden aber viele junge Fahrer aus dem Continental-Team hochgezogen, und also aus der Academy. Und mal schauen, welche Neuverpflichtungen wir noch haben, ob da noch was dazukommt. Aber ja, es wird auf jeden Fall einen Umbruch im Team geben. Gerade nach dem Jahr, wo man zwar, abgesehen von der Tour de France, die gut lief, natürlich jetzt auch einfach keine gute Saison hatte. Und ich will aber und habe auch richtig Bock drauf, weiter Teil des Teams zu sein und Teil dieses Umbruchs zu sein und auch vielleicht irgendwie eine bisschen noch neue Rolle einzunehmen, jetzt wo wir gerade viele junge Fahrer haben, ein bisschen die Erfahrung weiterzugeben. Und bin gespannt, was auch passiert, das weiß man ja jetzt aktuell noch gar nicht, weil wenn es, das kann man ja auch mal ganz klar ansprechen, wenn die Relegation durchgesetzt wird, dann werden wir ja, also Stand jetzt, zu 100% absteigen und nächstes Jahr kein World Tour Team sein, was natürlich bitter ist, aber das muss man so akzeptieren, finde ich auch, weil im Endeffekt ist es ein Leistungsprinzip in 3 Jahren. Und wir gehören halt nicht zu den besten 18 Teams. Das muss man so anerkennen.
Genau, erklär das mal kurz für alle, die vielleicht von der Relegation nicht.
Genau, es ist ja vielleicht schon 1, 2 Mal aufgekommen, auch hier im Podcast. Die UCI hat gesagt, wir wollen ja sozusagen die World Tour Lizenzen ein Relegationssystem einführen und die Saison 2020, 2021 und 2022, da werden einfach alle Punkte, die bei den Rennen erfahren werden, danach gibt es halt eine Tabelle, ein Ranking und die ersten 18 Teams oder die besten 18 Teams bekommen eine World-Lizenz und Team 19 und 20 sind dann steigen ab in dem Sinne. Also ich meine, es gibt natürlich, also ich glaube, Stand jetzt gibt es auch 18 World-Tour-Teams und dann 20 Pro-Conti-Teams, also Zweitliga-Teams und all diese Teams fahren sozusagen in den drei Jahren, haben die ihr Bestes gegeben, um unter die besten 18 Teams zu kommen. Man muss dazu sagen, dass 2020 und 2021 das nie ein Thema war. Also da hat nie jemand von uns irgendwie über Punkte oder so nachgedacht. Ja. Und auf einmal war dieses Jahr am Anfang der Saison so, ey, wir müssen übrigens um Punkte fahren, wegen Auf- und Abstieg. Ich will mich jetzt gar nicht groß äußern zu, wie sinnvoll ich das finde, ob das nicht sinnvoll ist. Die UCI hat da die Regel gemacht. Alle wussten davon. Es war für alle fair von Anfang an. Natürlich hat Corona eine große Rolle gespielt und andere Faktoren. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, im Endeffekt gibt es ein ganz klares Ranking von den Teams, die die meisten Punkte eingefahren haben und Teams, die halt weniger Punkte eingefahren haben. Und dann wird man da ja ganz klar eingeteilt halt. Also die ersten 18 Teams kriegen, glaube ich, für drei Jahre eine World-Tour-Lizenz. Team 19 und 20 darf auch für ein Jahr an allen World-Tour-Rennen, also für die Saison 2023, fürs nächste Jahr auch an allen World-Tour-Rennen teilnehmen. Und ich glaube, die Teams 21 bis noch was, die dürfen dann nur an den Eintagesrennen teilnehmen und müssen für alle anderen Rennen Wildcards senden. Also so hundertprozentig kenne ich das System jetzt gerade auch nicht. Aber ungefähr so wird es laufen. Also Stand jetzt sind wir sozusagen dann nicht in den drei Jahren World Tour drin. Ich glaube sogar momentan ist noch Lotto Soudal und Total Energy sind auf Platz 19 und 20 der diesjährigen Rangliste. Das heißt, wir sind nur auf Platz 21. Das heißt, Stand jetzt haben wir Startrecht bei allen World Tour ein Tagesrennen nächstes Jahr. Also sprich Hamburg, Paris-Roubaix, Flandern-Rundfahrt, Mailand-San Remo. Aber für alle Rundfahrten, also auch für die drei Grand Tours, muss man eine Wildcard anfragen. Und dann muss man halt hoffen, dass man eine bekommt oder halt auch eben nicht. Das entscheiden die Rennveranstalter. Das, so wird die Situation nächstes Jahr sein. Ist natürlich für den Rennkalender ein bisschen unsicherer, weil man nicht Startrecht bei allen Rundfahrten hat. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass das vielleicht gar nicht, also ich finde es gar nicht so schlimm, weil wenn man dann vielleicht einen kleinen geringeren Kader hat oder einen Kader wie wir, wo dann gerade viele junge Fahrer dabei sind oder auch nicht die große Klasse wie bei den Riesenteams wie bei Ineos oder Jumbo-Visma, ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn man nicht Baskenland-Rundfahrt, Katalonien-Rundfahrt, also alle die einwöchigen schweren Rundfahrt auch besetzen muss, sondern sich vielleicht ein bisschen die Rennen aussuchen kann, die man fahren will. Natürlich immer unter der Prämisse, dass man dann auch eine Lizenz bekommt. Und ja, das ist Stand jetzt. Also mein Teammanager hat ja auch vor kurzem ein großes, also Sylvan Adams, der Teameigner, hat ja auch ein großes Interview gegeben, dass er das alles Bullshit findet und auch die UCI verklagen will. Von daher, es gibt auch Stimmen, die sagen, wir denken nicht, dass es passieren wird. Wir denken einfach, dass es nächstes Jahr 20 World Tour Teams gibt. Aber an den Spekulationen kann und will ich mich auch gar nicht beteiligen, weil ich da keine näheren Infos habe, sondern eigentlich auch nur abwarte. Dann, ich glaube, am 18. Oktober ist Countstop, also da ist dann Punkteende. Da wird man dann sehen, was passiert für nächstes Jahr. Und egal wie es kommt, so ist es dann.
Und die Aufsteigerteams wären dann Alpecin und
Akea, glaube ich.
Akea.
Genau, Alpecin und Akea würden dann eine World-Tour-Lizenz übernehmen. Und Lotto Soudal und wir würden die World-Tour-Lizenz abgeben. Ja. Aber genau, also muss man sehen, was passiert. Ne? Auf dann, ich kann natürlich so einen Teammanager verstehen, der halt sagt, okay, wir verlieren Sponsoren vielleicht dadurch, wenn wir kein Startrecht bei der Tour de France haben oder kein garantiertes Startrecht. Und wenn dann natürlich so eine Relegation vielleicht ein Team wie Lotto Soudal, was es schon seit Jahrzehnten gibt, absolutes Traditionsteam, also bei vielen Teams geht es halt da wirklich um die Existenz. Und wenn dann der eigene Weltverband natürlich ein Team kaputt macht, das wäre natürlich sehr kontraproduktiv. Obwohl bei uns wird es auf jeden Fall weitergehen, egal welcher Liga, das ist klar. Bei Lotto Soudal denke ich und hoffe ich das auch. Aber es gibt ja Teammanager wie zum Beispiel Jonathan Waters, der gesagt hat, wenn Education First, die ja auch wirklich gegen den Abstieg hart kämpfen, wenn es die treffen würde, wäre es das mit dem Team. Weil wenn die keine World Tour Lizenz haben, dann alle Sponsoren sind halt an den World Tour-Vertrag gebunden. Von daher schauen wir mal, was passiert. da kenne ich mich auch nicht aus. Da müsste man meinen Teammanager fragen, wie die ganzen Verträge mit Sponsoren, Fahrern und alles weitere ist. Aber um mal sozusagen da Klarheit zu schaffen. Ich werde auf jeden Fall beim Team weiterfahren, egal ob erste oder zweite Liga nächstes Jahr. Ja.
Top.
Werbung. Auch wenn bei Rose Bikes momentan einige Räder und Parts leider ausverkauft sind, haben sie trotzdem auf ganz anderen Artikeln sehr, sehr gute Lagerbestände. Und genau deswegen macht Rose Bikes den Blowout Sale. Geht mal auf rosebikes.de und schaut euch das genauer an, denn dort gibt es bis zu 20% auf viele verschiedene Räder, also Rennräder, Gravelbikes, Mountainbikes, BMX, Trekkingräder, E-Bikes, also egal welche Räder eigentlich, da sind wirklich Top-Modelle dabei. Vielleicht macht ihr einen richtig guten Deal, geht mal vorbei. Aber nicht nur auf Räder, sondern auch auf Bekleidung, Zubehör und alle anderen möglichen Teile, die ihr benötigt. Da gibt es sogar bis zu 60% drauf. Deswegen würde ich euch wirklich raten, mal auf rosebikes.de zu gehen, weil vielleicht macht ihr genau den Deal, den ihr noch machen wolltet. Jetzt könnt ihr ein bisschen Geld sparen, keine langen Wartezeiten und ich meine, Weihnachten steht auch nicht mehr allzu lang vor der Tür. Wenn irgendjemand in der Familie, wenn ihr dem eine Freude machen könnt oder Freunden oder auch natürlich für euch persönlich, Trikot, Hose, Helm, Laufräder, Fahrradcomputer, Licht, Werkzeug, wirklich alles, was das Herz begehrt, gibt es gerade bei diesem Blowout-Sale. Geht mal bei rosebikes.de vorbei und schaut es euch einfach selber an. Kann ich euch nur empfehlen und ich glaube, ihr werdet da happy rausgehen. Werbung Ende.
Dann können wir eigentlich zum Hauptthema der Folge switchen, nachdem wir jetzt hier so ein bisschen Geplänkel hinter uns haben.
Das Sommerhaus der Stars.
Das Sommerhaus, genau. Ja, tatsächlich. Das Sommerhaus in, oder Frühling ist ja eigentlich in Australien.
Ja.
Ja, die WM letzte Woche, ja, die letzten eineinhalb Wochen. Mhm. Alle Rennen konnte man sich ja eigentlich fast nicht anschauen, sonst hätte man die Nacht zum Tag machen müssen. Also man musste sich irgendwie immer so ein bisschen entscheiden, bleibe ich lang wach oder stehe ich früh auf? Mhm. Wie war es für dich? Was hast du dir alles angeschaut? Im Live oder im Nachgang?
Also im Nachgang, die Highlights habe ich mir von allen Rennern angeschaut. Oder nicht von allen, aber von 80-90% würde ich sagen. Aber wirklich live habe ich das U23-Rennen geschaut, das Frauenrennen und das Männerrennen und das Zeitfahren der Junioren auch. Also eigentlich alle Rennen, die halt morgens stattgefunden haben. Ja. Also ich fand es echt richtig cool, wenn du halt, so wie ich, um irgendwie 7:37 aufstehst und dann Sohnemann zum Kindergarten bringst, danach konnte ich halt frühstücken, dann das Finale der Weltmeisterschaften gucken, immer so die letzte Stunde vom Rennen. Und danach hast du dich halt selber umgezogen und bist dann selber aufs Rad gestiegen und konntest losfahren. Also das war schon cool.
Das stimmt, das war ja auch so ein bisschen das Erlebnis, das ich in den USA hatte, als die Tour gelaufen ist und wir in Chicago waren, dann konnte man sich ja immer morgens nach dem Aufstehen das Tourfinale anschauen. Das war eigentlich immer ganz ganz angenehm, das stimmt.
Das ist schon richtig cool. Und ja, du, was ist mir von den Rennen, die ich geschaut habe, wie gesagt, aber auch von den Highlights am meisten, also ich sage es so, wie es ist, mit Abstand das spannendste Rennen war das Frauenrennen für mich, von der Spannung her. Da habe ich wirklich am meisten mitgefiebert. Liane Lippert, krass, also mit Abstand die stärkste Fahrerin da im Rennen gewesen, wirklich hat dem Rennen den Stempel aufgedrückt.
Man hat auch also richtig gemerkt, dass sie will, also sie war so richtig committed.
Ja, und es war wirklich so, ich habe das geschaut und hat sie halt in der vorletzten Runde macht sie die Attacke und attackieren, das ist das eine, erstmal wirklich den Mut dazu zu haben und die Beine dazu zu haben, aber wenn dann halt wirklich, ich meine, da war halt, konnte nur Longo Borghini mitgehen und dann bist du so, und selbst die hat richtig geklemmt bei ihr. Und dann auf einmal bist du so, ey krass, so, die hat gute Chancen, Weltmeisterin zu werden, ist halt die stärkste, ne? Ja. Und ich meine, das ist halt Weltmeisterin, das ist halt die, ja, ist die Goldmedaille, besser wird's nicht im Eintagesrennen. Und das war dann aber so ein bisschen natürlich Fluch und Segen zugleich, so, weil sie war super stark, das haben natürlich aber auch alle anderen gesehen und ich glaube, weil sie ist ja jetzt auch nicht die langsamste und in der Gruppe war es natürlich schwer, wenn dann, ich glaube, die waren alle sogar einfach eingeschüchtert von ihr, weil sie dachten, ja okay, wenn ich mit Liane Lippert jetzt zu Zinnijev komme, die schlägt mich halt im Sprint in der Fünfmann-Gruppe.
Ja, Ja, das Ding ist halt auch, ich glaube, die Kommentatoren haben es ja auch nochmal gesagt, bis auf den deutschen Meistertitel, den sie jetzt dieses Jahr gewonnen hat, war das letzte Rennen, das sie gewonnen hat vor der Pandemie, das Cattle Evans Ocean Road Race.
Ja.
Und das ist halt so krass, weil Lilly halt wirklich für mich eine der stärksten Fahrerinnen und halt auch eine super konstante Fahrerin im Peloton ist, aber es sich in ihren Siegen eigentlich gar nicht widerspiegelt, also in ihren Ergebnissen schon. Ja, sie fährt ja immer sehr gute Ergebnisse und konstante Ergebnisse, aber so im Radsport wird ja doch immer vieles an Siegen gemessen. Daran sieht man es gar nicht so extrem.
Ja, also das war für mich auf jeden Fall, da habe ich sehr, sehr mitgefiebert und es scheint, dass Australien Liane sehr gut liegt. Wenn du sagst, es ist ja auch ein World Tour, ein Tagesrennen, das Cattle Evans Great Ocean Road Race, was sie gewonnen hat 2020, war ich sogar vor Ort, ich bin das Männerrennen gefahren und jetzt super starke WM gefahren. Natürlich dann im Finale Holzmedaille, vierter Platz, spiegelt nicht die Leistung wider. Sie hat es wirklich verdient gehabt, da Gold zu gewinnen. Aber ich glaube, Lilly braucht nicht traurig sein, weil die ganze Welt gesehen hat, was in ihr steckt.
Sie kann, ja.
Und sie kann ja vielleicht noch in den nächsten Jahren ein paar Mal Weltmeisterin werden.
Ja, und vor allem kommt ja jetzt auch eine Veränderung. Sie geht nämlich war jetzt eigentlich immer bei DSM oder Sunweb damals und geht jetzt zu Movistar.
Ja, und viele Fahrerinnen gehen dahin, also auch Flotje Mackay wechselt ja auch zu Movistar. Da ist echt, es ist richtig cool, das auch so zu sehen, dass jetzt wirklich Frauenradsport ja 1:1 wie Männerradsport wird, langsam aber sicher. Und auch so, ja, die Transfers bekannt gegeben werden und man so richtig mitfiebert. So, die Starfahrerin geht jetzt zu dem Team, ach krass. Und lass uns mal das Frauenrennen auch komplett besprechen.
Was mir gerade einfällt, weil du gesagt hast, bei Cattle Evans warst du auch, da haben wir uns auch beim Koala-Streicheln getroffen in dem Jahr. Bei der Tour Down Under. Ich hatte noch eine Schlange um den Hals.
Ja.
Hast du dich auch getraut? Hast du die Schlange um den Hals gehabt?
Ich habe das bei meiner ersten Teilnahme 2014 mal gemacht.
Okay.
Und das war dann so für mich Haken hinter.
Mach ich nicht nochmal.
Passt schon.
Okay.
Genau. Also ich habe dich ja angerufen auf FaceTime direkt nach dem Frauenrennen, weil ich so aufgewühlt war, weil ich nicht glauben konnte, dass Annemiek van Vleuten das Ding abgeschossen hat. Nicht, weil ich ihr das nicht gönne, aber einfach nur, weil das so, das kam ja wirklich.
Das war total unerwartet, ja.
Das kam so aus dem Nix einfach. Also ich meine, klar, die war super stark und immer dabei, aber sowohl halt an dem.
Aber sie hatte ja dann Lücke. Also es war ja dann einfach, sie war dann, glaube ich, in einer Dreiergruppe abgehängt eigentlich. Und dann wusste man ja, okay, die anderen holen die eigentlich den Break wieder um die fünf Fahrerinnen, was ja auch so krass war, weil es war ja genau die gleiche Gruppe, war ja die Runde vorher auch schon weg.
Ja.
Und genau die gleichen Fahrerinnen haben sich dann wieder rauskristallisiert im Anstieg. Und dann wusste man halt einfach, okay, das sind eigentlich die fünf Fahrerinnen, die Medaillen unter sich ausmachen sollten. Und am Ende holt einfach keine von dieser Gruppe eine Medaille.
Stimmt, ja.
Das war halt das Lilly Krasseste,
fand ich. Lilly war noch die Beste als Vierte.
Genau.
Und ich habe da echt mitgefiebert, auch weil es wirklich so, also auch mal zum Parcours muss man einfach mal sagen, was für ein spannender Parcours da gemacht wurde. Also der Berg war einfach gut zu sehen, aber dann war es aber auch genau so eine Distanz, hat man ja in den Rennen gesehen, dass es dann doch super schwer war für die am Berg ganz klar vorne rausgestrahlt waren, doch vorne zu bleiben bis zum Ziel. Viele wurden wieder eingeholt und dann kam es doch immer so oft, fast in allen Rennen, ja, um die Medaillen kam es dann zum Sprint aus Gruppen.
Ja.
Und auch zum Zuschauen fand ich einen sehr, sehr cooler Parcours, eine coole WM zum Schauen. Und ja, also nochmal zum Finale vom Frauenrennen. Annemiek van Vleuten hat ja in der vorletzten Runde, hat es probiert, konnte nicht bei den besten fünf mitgehen. Dann war sie sogar noch weiter abgehangen in der letzten Runde. Natürlich trotzdem noch, die war immer noch bei den besten, stärksten 20 oder so dabei.
Klar.
Und das als einzige Holländerin, meine ich, die ja sonst eigentlich auch immer dominieren. Und ja, dann, du hast es gesagt, eigentlich wirft man ja Annemiek van Vleuten oft vor, taktisch nicht so die stärkste Fahrerin zu sein. In dem Rennen
Taktisch perfekt.
Wirklich von hinten rangekommen, mit Schwung, rechts vorbei, an der Bande. Und dann hat sie halt auch die Beine, das bis zum Ziel durchzuziehen.
Ja.
War krass, ich glaube auch für sie, weil das so unerwartet kam. Sie hat ja danach nach dem Rennen auch gesagt, vielleicht einfach der schönste Sieg, den sie in der ganzen Karriere gefeiert hat. Und das natürlich noch mit einem gebrochenen Ellbogen.
Ja.
Das kommt ja auch noch dazu.
Ja, und mit zu hohen Socken.
Ja.
Ich habe, als ich eingeschaltet habe, dachte ich mir, was sind das für Socken? Und das ist auf keinen Fall UCI illegal.
Aber ich habe kurz überlegt, stell dir mal vor,
die UCI... Die wird disqualifiziert, ja, habe ich auch gedacht.
Wegen der Sockenregel. Ja, deine Socken waren so hoch, du bist jetzt doch keine Weltmeisterin. Ja. Naja,
Lotte Kopecky hat sich gefreut, nachdem sie sich sehr geärgert hat.
Ja, aber wir haben es ja schon so in unserem FaceTime-Telefonat so ein bisschen analysiert, dass wenn Lotte Kopecky einfach einen Mini-Antritt macht und ans Rad geht, ist ja mit Abstand die schnellste in der Gruppe, dann wäre sie Weltmeisterin geworden und auch die Italienerin, ich meine, gut, Longoborghini, die wird auch leer gewesen sein, aber wenn du dann noch zu zweit, zu dritt in der Gruppe bist und es ist klar, dass es dass Persico sprintet,
ja,
dann muss halt klar sein, dass die Gruppe zusammen ankommt, ne? Dann muss halt eine der Italienerinnen so eine Attacke covern.
Vor allem hat Persico ja auch erst bei der Vuelta gezeigt, wie schnell sie dann am Ende noch ist und ja auch bei der Tour schon. Ja, also ich meine, die hat ja einfach, die war einfach dieses Jahr eine der stärksten Fahrerinnen am Berg und im Sprint.
Ja, ja, also so viel zum Frauenrennen war für mich das spannendste Rennen aller Rennen, die ich so gesehen habe. Übers Männerrennen, das war ja gestern, können wir sprechen. Das fand ich tatsächlich das langweiligste Straßenrennen.
Ja, es war halt dann irgendwann so relativ klar. Also war eigentlich fast schon ein bisschen klar, als Remco in die Gruppe gefahren ist. Dann dachte man sich so, ja gut, wenn er jetzt in die Gruppe fährt, dann fährt er auch aus der Gruppe raus. Und dann.
Also das soll gar nicht diese Leistung mindern. Also ich kann alle Hüte der Welt nur vor Remco Evenepoel ziehen. Mit 22, nachdem er die Vuelta gewonnen hat, Lüttich Bastianini Lüttich gewonnen hat, dann die Bronzemedaille im Zeitfahren, jetzt Straßenweltmeister. Ich meine, der ist erst 22, was soll da noch kommen? Ich meine, klar, Giro und Toursieg vielleicht noch, aber dann kann er eigentlich nur noch alles wieder gewinnen. Da kann man eigentlich gar nicht in Superlativen noch mehr reden. Das ist echt einfach super beeindruckend und krass.
Und ich war nur sehr froh, dass er es Rad nicht übers Ziel getragen hat, wie in Innsbruck. Ich dachte mir so, bleib bitte auf dem Rad, fahr einfach über die Ziele.
Ja. Und war sehr beeindruckend, einfach super stark. Und ich habe es auf GCN geschaut und fand, Adam Blythe hat es genau richtig analysiert bei den Kommentatoren, der gesagt hat, ey, hätte er irgendwie vorher sagen können oder sich wünschen können, wie sein Rennen läuft, dann hätte er es wahrscheinlich genau so gewollt. Also es war ja einfach, es ist ja wirklich einfach perfekt für ihn gelaufen. Und dann hat er einfach auch die Beine, um das natürlich zu finishen.
Und was ja auch dann im englischen Kommentar auch nochmal erwähnt wurde, man muss sich auch immer überlegen, er hätte einfach auch noch U23 fahren können.
Das ist halt das.
Also er wird halt Elite-Weltmeister mit 22.
Ja.
Das ist halt schon verrückt.
Also es liegen nur, wie du sagst, von Innsbruck bis Wollongong, da liegen 3-4 Jahre zwischen, vom Junioren-Weltmeistertitel zum Weltmeistertitel bei der Elite-Männer. Ja. Und richtig beeindruckend. Dann war 2 Minuten 21, kam nix hinter ihm. Es war sehr langweilig. Aber umso spannender war das eigentlich der letzte Kilometer um die Medaillen. Und ich habe, die fahren ja ohne Funk. Aber selbst wenn man ohne Funk fährt, habe ich mich wirklich gefragt, wie kann man eigentlich seine Silber- und Bronzemedaille so wegschmeißen?
Ja, weil das war ja, die haben ja wirklich Stehversuche gemacht.
Genau.
Das war ja wirklich, und das ja nicht irgendwie auf den letzten 500, sondern schon vor der Flamme Rouge eigentlich.
Ich dachte.
Also für alle, die das Rennen nicht geschaut haben, es war eine Vierergruppe, glaube ich, in der Verfolgung von Remco.
Genau.
Mauro Schmidt war drin.
Lorenzo Rota von Italien. Mauro Schmidt von der Schweiz. Pascal Ekorn kam zurück, der war abgehangen,
genau.
Der kam zurück. Da war noch Skelmose heißt er, glaube ich, der Däne.
Matthias, auf jeden Fall waren die in der Verfolgung von Remco eigentlich und haben dann angefangen halt wirklich.
Luzenko,
aber der kam auch erst wieder reingerollt, oder nicht?
Genau, Luzenko war lange vorne weg, ist für Silber gefahren, dann wurde er von den dreien dahinter eingefangen, dann waren die zu viert. Und dann haben die 4 Stehversuche gemacht beim Kilometer vom Ziel. Dann kam ja Pascal Eker von hinten, hat schon drüber attackiert.
Dann kommt Luzenko.
Ein bisschen Schwung aufgenommen.
Ja, dann kommt Luzenko.
Nee, dann kam Tratnik kam zurück.
Ah, Tratnik, ja.
Ja, genau. Und dann kam Tratnik, der zu dem Zeitpunkt halt auf Platz, 7 wahrscheinlich lag, kommt zurück, attackiert super. Da denkt man auf einmal, okay,
jetzt gewinnt
Tratnik die Silbermedaille. Und während Tratnik sozusagen auf den letzten Metern ist und die 5 Mann dahinter schon sprinten, kommt auf einmal
das komplette Feld
oder 30, 40 Mann zurück. Und die überholen alles. Die große Waschmaschine kommt von hinten und auf einmal nur noch Chaos.
Ja.
Und auf einmal gewinnt Christoph Laporte die Silbermedaille,
Michael Matthews
Bronze, Wout van Aert 4. Und ich habe auch in den Interviews danach gelesen, dass die nicht wussten, dass die in den Medaillenrängen waren. Also
okay, also Laporte, die dachten eigentlich schon, dass die Gruppe...
Genau, Laporte und Matthews sind ins Ziel gekommen, haben getrunken, wollten weg und dann meinten, ihr müsst zur Siegerehrung. Und dann meinten die, wieso? Und dann meinten, ihr habt Silber und Bronze gewonnen, die wussten es nicht.
Ach krass.
Christoph hat mir erzählt, er hat gedacht, die sprinten um die Top 30 oder so, weil die haben ja nur diese riesen Gruppe wegfahren sehen und haben halt alle Fahrer einzeln zurückgeholt. Und Alexander Christoph hat gesagt, der wusste nicht mal, dass die um die Top 10 sprinten. Er dachte wirklich, es geht irgendwie um Platz 20 bis 30 irgendwo. Die haben komplett einfach die Übersicht verloren. Und noch echt ein krasser Fakt zu Alexander Christoph, der ist jetzt in seiner 8. WM-Teilnahme das 6. Mal unter die Top 10 gefahren.
Ja.
Also auch echt, was eine Bilanz, ey.
Ja, ich meine, der ist halt auch so ein richtig konstanter Fahrer.
Ja, super, ja? Super konstant.
Der ist schon verrückt. Vor allem halt auch immer so bei so richtig schweren Rennen.
Ja, das ist eine absolute Maschine. Und ich bin ja das eine Jahr 2017 mit ihm oder für ihn gefahren bei Katjuscha und muss auch sagen, dass ich noch nie so einen Kapitän hatte, der so über sein Limit gehen konnte. Und auch wenn er schon eigentlich 10-mal abgehangen war, trotzdem wieder zurückkam. Also dem konnte man wirklich nie vorwerfen, dass er nicht alles gibt. Ich glaube so, dass ich kenne niemanden, der sich so quälen kann wie Alexander Christoph. Ja. Das ist echt krass.
Ach, war das hier in Köln, als ihr 1-2 gefahren seid?
Frankfurt,
war
das ja. So viel zum Straßenrennen. Obwohl, wir müssen natürlich noch die Causa Mathieu van der Poel
besprechen. Ich wollte gerade sagen, es gab ja auch noch bei der WM sehr viel Chaos und Gossip, fast schon.
Ja, ich glaube, wir machen ja jetzt gerade nichts anderes, außer uns dann an Spekulationen zu beteiligen da, weil wir keine Fakten wissen. Wir nehmen ja jetzt auch einfach nur in Köln einen Podcast auf und geben das wieder, was wir in den Radsportmedien gelesen haben. Aber natürlich sorgt das für Aufruhr. Ich habe es erst sogar nach dem WM-Rennen erst gesehen. Ich habe mich noch gefragt, wo ist denn Van der Poel eigentlich? Mhm. Und dann habe ich gelesen, dass Van der Poel wohl die Nacht vorm WM-Rennen von der Polizei festgenommen wurde und bis 4 Uhr nachts auf der Wache verbracht hat. Dann das Straßenrennen noch gestartet ist, aber nach 30, 35 Kilometern ausgestiegen ist, an dem ersten schweren Berg, an dem die Franzosen das Tempo erhöht haben. Und es gibt jetzt gerade zwei verschiedene Aussagen, die man so wiedergeben kann. Also Mathieu van der Poel ist wach geworden, er ist laut seiner Aussage um 9 Uhr schlafen gegangen und dann hat es an seiner Tür mehrmals geklopft und er war natürlich sehr sauer darüber und aufgebracht, weil er schlafen will die Nacht vom WM-Straßenrennen, was man ja auch verstehen kann. Und anscheinend waren das zwei Mädchen, 13 und 14 Jahre alt.
Ja.
Und dann ist es zum Wortgefecht gekommen, laut seiner Aussage. Und das war es eigentlich dann auch schon, das ist eigentlich seine Aussage dazu. Jetzt fragt man sich, okay, warum kommt dann die Polizei? Weil die Aussage der Mädchen ist, dass sie halt wirklich, dass es zu einem handfesten Streit gekommen ist. Also
dass er sie geschubst hat, eine ist gestürzt und eine hat sich wohl den Ellbogen an der Wand gestoßen.
Genau.
Und daraufhin haben die Eltern, ich schätze mal die Eltern der Mädchen, die Polizei gerufen. Und in Australien sind gerade solche Anschuldigungen, werden wohl sehr streng auch gehandhabt. Und deshalb haben sie Mathieu van der Poel dann direkt auf die Polizeiwache gebeten, wo er dann eben auch seine Nacht oder den größten Teil seiner Nacht verbracht hat.
Ja, ich meine, was soll man dazu groß sagen? Ne? Irgendwie krass, das zu lesen.
Ja, ja, vor allem, weil er ja jetzt auch, sie haben seinen Pass einbehalten und er konnte jetzt auch nicht, ich schätze mal, dass er wie alle anderen wahrscheinlich heute oder irgendwie gestern schon einen Flug hatte und jetzt bis morgen auf jeden Fall in Australien bleiben muss, weil er da wohl dem Richter vorgeführt wird. Ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall noch mal eine
Gerichtsverhandlung,
noch eine Anhörung hat. Bleibt spannend.
Ja, also ich hab auch schon, man macht sich ja seine Gedanken so ein bisschen dazu. Und wie gesagt, das sind ja jetzt momentan nur Spekulationen. Auf der einen Seite fragt man sich natürlich, warum. Es ist irgendwie komisch, wenn man mit einer 13- und einer 14-Jährigen in einen Streit gerät. Das finde ich schon cool. Also ich kann natürlich irgendwie ihn verstehen, der ist angespannt, der ist aufgeregt vom WM-Straßenrennen, der will nächsten Tag Weltmeister werden. Wenn man dann aus dem Schlaf gerissen wird und vielleicht aufgebracht ist, kann man verstehen. Aber normalerweise kann man ja mit einer 13- oder 14-Jährigen kann man das auch erklären. Ich weiß auch nicht genau, ob das Fans waren, ob die ihn nerven wollten, absichtlich, was auch immer. Das weiß man nicht. Aber Fakt ist, dass er ja, also eigentlich könnte man das ja verbal klären, egal ob laut oder nicht laut.
Hat er ja hoffentlich auch.
Ja.
Also ich meine, das Blöde ist halt, einer in der Situation lügt ja. Also entweder genau. lügen die Mädels
genau.
oder er lügt.
So sieht's aus.
Und ich, ja, ich hoffe halt einfach mal, dass eher die Mädels lügen, weil es natürlich für ihn Albtraum wäre, allgemein.
Ja.
Aber
ja, es ist, ich meine, ja, also, der Image-Schaden ist ja eh schon da. Wie du sagst, ja. einer von beiden lügt. Fakt ist, wenn er wirklich handgreiflich geworden ist, dann ist das eh nicht zu entschuldigen.
Genau.
Dann ist es absolutes Fehlverhalten und nicht zu tolerieren. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, wenn ich an meine Jugend zurückdenke, wenn ich so in der Schule so richtig in Probleme geraten bin, kennst du den Moment, wenn du dann zu deinen Eltern gehst und du überlegst dir vorher schon, wie drehe ich die Story, dass ich nicht der Böse bin? So, mein Freund hat mich angestiftet, ah, das war so und so und aus dem Grund habe ich das gemacht. Also eigentlich hatte ich ja eine gute, weißt du so? Also,
ich war immer brav.
Man tendiert ja, da, also zum Beispiel, ich kenne das gut, man tendiert ja dann dazu auch mal eine Geschichte so zu verdrehen oder zu lügen, dass man nicht der Böse ist. Vielleicht haben die Mädchen einfach missgebaut, haben sich die Anschuldigung dann ausgedacht, so ein bisschen. Das wäre natürlich Mathieu gegenüber super unfair, weil er sich jetzt auch der Kritik aussetzen muss.
Ja, und dann in dem Fall ja auch wirklich um sein WM-Rennen betrogen worden
richtig,
wäre.
Richtig.
Aber wir können jetzt spekulieren, wie wir wollen. Also ist im Endeffekt eine Partei sagt nicht die Wahrheit. Welche Partei das ist, wird sich hoffentlich rausstellen. Ja. Weil wenn jetzt jeder bei seiner Version bleibt, dann... Ich weiß
so
dann halt auch gar nicht.
Laufen, schätze ich mal, ne?
Im Endeffekt gibt es ja dann halt auch zwei gegen einen.
Ja.
Dann ist die Frage, ob man halt eher dann. Ich habe keine Ahnung.
Genau, man wird sehen, das ist eine Spekulation, aber einfach nur mal um so beide Sichtweisen. Ich habe das jetzt auch, ich bin auf keiner der beiden Seiten. Ich wollte es nur mal wiedergeben, die Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe. So, wenn die Mädchen lügen, ist natürlich für Mathieu einfach echt scheiße gelaufen, WM-Rennen verpasst und halt harte Anschuldigungen gegen ihn, die dann wirklich auch unfair wären. Auf der anderen Seite, wenn es so passiert ist, was da geschildert wird, dann ist es natürlich ein absolutes Fehlverhalten von Mathieu van der Poel. Und
absolut.
Ich glaube, so würde ich es jetzt auch einfach stehen lassen. Mal schauen, was dabei rumkommt. Im Endeffekt ist es mal wieder eine Geschichte, wo es keine Gewinner gibt, sondern ja, nur Verlierer. Und ich glaube, auch für das holländische Team, für das Team von Mathieu van der Poel, einfach eine bittere Geschichte. Ne?
Ja, was noch ganz interessant ist zu dem Thema, ich habe heute einen Artikel von Vila Fitz gelesen, beziehungsweise mir übersetzt und dann gelesen, mein Holländisch ist doch nicht gut genug. Und da wurde natürlich so ein bisschen gefragt, ja, warum schlafen eigentlich auf dem Flur, auf dem die Athleten sind, warum sind da noch andere Leute und warum gibt es vielleicht niemanden vom Staff, der sich darum kümmert. Und da sind noch so ein paar Sachen rausgekommen vom niederländischen Radsportverband, die ja nicht unbedingt für die organisatorische Struktur des Verbandes sprechen. Also es war wohl so, dass für die Juniorenfahrerinnen, die ja teilweise noch minderjährig sind, die hatten keinen Betreuer bei der Reise nach Australien, wo man ja sagen kann, das wäre schon wünschenswert, wenn Minderjährige keine 30-Stunden-Reise alleine machen.
Quer durch die Welt.
Genau, dann hatten sie wohl auch in Schiphol beim Einchecken keine Hilfe durch den Verband, wo die Eltern dann irgendwann angerufen haben, weil die Kinder wohl ein bisschen verzweifelt waren, weil auch für die Räder war der Transport nicht bezahlt, also für neun Räder. Dann war der holländische Verband ja auch am Flughafen in Sydney untergebracht, 1,5 Stunden weg von der Strecke, obwohl sie eigentlich im Dezember letztes Jahr schon die Hotels gebucht haben und auch was näher an der Strecke hätten buchen können, wurde so gesagt. Und dann sind halt noch ein paar mehr Sachen passiert, also dass die Junioren dann zum Training gefahren wurden, aber die Räder vergessen wurden im Hotel und dann mussten sie wieder zurückfahren. Ja, einfach so ein paar Sachen, die nicht unbedingt für den Verband sprechen.
Ja, ja gut, das Einzige, was ich noch gelesen habe, ist, dass er auf jeden Fall, Mathieu van der Poel hat auf jeden Fall nicht in dem Zimmer geschlafen, wo er untergebracht war.
Genau, also, er hatte wohl eine Erkältung. Ja. Er war eigentlich mit Jan Maas im Zimmer, hatte wohl dann eine Erkältung, hat dann mit seiner Freundin im Zimmer geschlafen, damit er halt Jan nicht ansteckt.
Genau. Das würde vielleicht erklären, warum er nicht auf dem Flur war, wo die anderen Rennfahrer sind. Also wenn jetzt, das ist ja tatsächlich normal, wenn jetzt deine Freundin mitkommt, dass die im Hotel schläft.
Das stimmt.
Vielleicht 1-2 Stockwerke oben oder unten drüber. Und wenn du dann noch krank wirst, dass du sagst, pass auf, ich gehe zu meiner Freundin, dann stecke ich meinen Teamkollegen nicht an. Und dann hast du natürlich in dem Moment auch keine Macht darüber, wenn sowas auf deinem Flur passiert. Ne?
Guck mal, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Zum Glück habe ich dich.
Also, das dazu würde ich mal so sagen. Machen wir einen Haken hinter.
Schauen. Ja, wir hoffen natürlich als Radsportfans, dass sich das als fälschlich fälschliche Anschuldigung auch rausstellt, aber wir wollen uns kein Urteil erlauben
genau. Und
warten auf News.
So sieht's aus. Nee, und dann haben wir jetzt über das WM-Frauenrennen geredet, über das WM-Männerrennen. Lass uns doch mal dem WM-Juniorenrennen männlich weitermachen, weil da gab es die einzige Goldmedaille für den BDR, für die deutsche Nationalmannschaft, durch einen überragenden Emil Herzog, der schon im Zeitfahren die Bronzemedaille gewonnen hat.
Ja.
Und dann im Straßenrennen mit einer absoluten Weltklasseleistung Weltmeister geworden ist. Und gleichzeitig wird ja auch dann sein Wechsel zum Team vom Axel Merckx zu Axion bekannt gegeben. Also es hat mich auch echt gefreut, muss ich sagen, dass er nicht direkt irgendwie Profi wird, sondern er ist ja auch in der richtigen Agentur bei Corso, da wo ich auch bin,
ja.
Dass die da drauf achten, dass das nicht zu schnell geht, sondern dass sie sagen, hey, fahr nochmal ein Jahr U23 oder vielleicht zwei Jahre, je nachdem, wie viel Zeit du brauchst, dass er sich in Ruhe entwickeln kann, weil, ja, so wie es aussieht, kommt da ein neuer Weltklasse-Juniorenfahrer hoch in Deutschland und da können wir doch alle sehr, sehr froh sein und ja, auch an der Stelle einfach Emil Glückwunsch und mach weiter so.
Definitiv. Und von weiblicher Seite, was den Nachwuchs angeht, würde ich sagen, gibt es auch auf jeden Fall positive Nachrichten. Ricarda Bauernfeind, die ja eh schon eine sehr gute Saison im Generation-Team von Canyon-SRAM gefahren ist, hat zwei Bronzemedaillen geholt im U23-Zeitfahren und im U23-Rennen, die ja sozusagen im Frauenrennen veranstaltet wurden. Und auch bei den Juniorinnen.
Aber lass noch einmal kurz da bleiben, weil das würde mich noch interessieren. Also genau, erstmal auch da Glückwunsch an Ricarda Bauernfeind, die ja sowieso schon eine überragende Saison gefahren ist. Aber was ist denn, also ich würde deine Meinung nochmal gerne dazu hören, weil es ist auf der einen Seite ist es ja sehr löblich, dass es eine U23-Kategorie bei den Frauen eingeführt wird, weil das hat ja bis dato einfach gefehlt und hat auch einfach, glaube ich, für viele Frauen so diesen, was bei den Männern schon immer der Fall war, damals waren es die Amateure, seit einigen Jahren ist es die U23, dass man halt so eine Zwischenklasse hatte zwischen Junioren und Profi sein, nämlich die U23. Und das hat bei den Frauen ja immer gefehlt. Somit war der Übergang halt super schwierig von, du bist Juniorenfahrerin und zack, auf einmal bist du Profi oder fährst halt gegen gestandene Frauen und es gab diese Zwischenklasse nicht. Jetzt wurde wenigstens so schon bei der Bahn-EM, bei der EM, bei der WM wurde eine U23-Klasse eingeführt für die Frauen, was ja erstmal sehr löblich ist und der richtige Schritt. Aber wie findest du es, dass sozusagen das Frauenrennen in dem U23, also dass das U23-Rennen in das Frauenrennen eingebettet ist? Also die es vielleicht nicht gesehen haben, Ricarda Bauernfeind wird im Frauenrennen, ich weiß nicht genau,
20.
und ist somit sozusagen die drittbeste U23-Fahrerin. Und deswegen gewinnt sie die Bronzemedaille. Was natürlich, also genau, sag, bevor ich irgendwie was dazu sage, sag du mal deine Meinung.
Ich meine, es ändert halt die Renndynamik komplett. Ja. Also es wäre ja wahrscheinlich ein anderes Rennen, wenn die U23-Fahrerinnen alleine fahren würden. Und dazu kommt, es macht es halt auch für die Zuschauer, für die Kommentatoren, für alle irgendwie recht, und vor allem auch für die Rennfahrer, recht unübersichtlich. Weil ich meine, ich hatte das jetzt nur in dem Gravel-Rennen erlebt. Du startest mit Frauen und Männern zusammen und eigentlich weißt gar nicht, wo sind jetzt die führenden Frauen? Das ist halt irgendwie sehr, sehr verwirrend und du fährst halt auch ins Ziel und hast halt nicht diesen Moment, den du wahrscheinlich hast, wenn du Weltmeister wirst, dass du weißt, okay, ich habe jetzt ein Rennen gewonnen, ich bin Weltmeister geworden, sondern du fährst halt ins Ziel an einer Position, die dich nicht aufs Podium bringt und dann wird gesagt, ah ja, du bist U23, du bist Weltmeister geworden. Das ist halt, glaube ich, so ein bisschen irgendwie unbefriedigend, in der Ausführung.
Also ich finde es geil oder ich finde es sehr löblich und gut, dass es gemacht wurde, aber natürlich verfälscht ist das Rennen einfach in dem Sinne, dass auch man hat gesehen, wie schwer das Frauenrennen war.
Ja.
Das begünstigt ja natürlich auch einfach die stärksten Fahrerinnen. Wenn jetzt eine U23-Klasse nur für sich fährt, und dann ist halt klar, okay, eine Ricarda Bauernfeind und auch die Neuseeländerin, die am Endeffekt U23-Weltmeisterin geworden ist, die sind ja in ganz anderen Favoritenrollen dann und müssen das Rennen anders bestreiten, als wenn sie bei den Frauen mitfahren. Von daher, auch was du gerade gesagt hast, auch alleine der Moment, wenn du als erstes mal einen Zielstrich fährst, das ist vielleicht, je nachdem wie groß die Startfelder sind, wenn es das hergibt, aber ich schätze mal schon, dass es das hergeben würde, wäre das ja vielleicht nochmal der nächste Schritt, dann auch ein eigenes U23-Rennen einzuführen und ein Frauenrennen. Und ich meine, wenn man dann so stark ist wie Ricarda Bauernfeind, dass man auch schon im Frauenrennen mitfahren kann, dann kannst du ja immer noch überlegen, okay, fahre ich jetzt das Frauenrennen oder fahre ich das U23-Rennen? Die Entscheidung kann man ja den Sportlerinnen überlassen. Aber ja, ein eigenes Rennen wäre schon schön.
Ja, es ist halt allgemein, würde ich sagen, bei den Männern ist ja genau eigentlich das Gegenteil passiert in dem Gespräch über das U23-Rennen. Inwiefern macht ein U23-Rennen eigentlich so noch Sinn, wenn die komplette Top Ten eigentlich eh schon entweder World Tour oder Pro-KT-Profi ist? Und man, da muss man ja auch sagen, das komplette Podium bei der Frauen U23 WM ist jetzt auch nie Fischer-Blackisch bei SD Works. Mhm. Pfeiffer Georgisch bei DSM schon seit ewigen Zeiten ist nationale Meisterin.
Wer war Zweite?
Pfeiffer Georgi.
Ah, ja, okay.
Ich weiß nicht mehr genau, wie man ihren Namen ausspricht.
Das ist ein cooler Name, ja. Aber der hat Star-Potenzial. Pfeiffer Georgi.
Ja, und die ist ja amtierende britische Meisterin. Mhm. Und dann Ricarda Bauernfeind, die ja jetzt auch natürlich im Generation-Team ist, aber ja auch sehr sicher wahrscheinlich nächstes Jahr dann bei Canyon fahren wird. Wäre
blöd, wenn nicht.
Ja. Und dann muss man ja auch sagen, okay, auf jeden Fall das ganze Podium hat eigentlich auch schon World Tour-Verträge. Dann ist ja eigentlich so, die Idee hinterm U23-Rennen war ja eigentlich, sich zu empfehlen für einen Profi-Status. Aber mittlerweile wird ja schon, ich glaube in der U17 haben die meisten schon einen Manager. Ja. Es hat sich so in die unteren Ränge verschoben, dass man genau dieses Jahr eigentlich nur noch im Juniorenrennen hat. Ja. Und teilweise im Juniorenrennen ist ja schon so, dass die meisten einen Vertrag haben. Und selbst jetzt, also meine Teamkollegin, mit der ich ja dieses Jahr noch ein paar Rennen fahren durfte und auch mal mein Zimmer teilen, Zoe Backstedt, die hat ja einfach das Juniorenrennen sowohl im Zeitfahren als auch im Straßenrennen so dominiert. Und die ist ja auch schon untergekommen.
Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das ist aber, glaube ich, einfach auch so ein bisschen dahin, wo sich der Sport einfach entwickelt gerade. Ich habe ja gerade Corse zum Beispiel schon mal angesprochen. Bei denen, die machen eine super Nachwuchsarbeit, aber da war es wirklich so, früher hat halt das Scouting in der U23 oder frühestens in den Junioren angefangen und jetzt, wie du sagst, jetzt geht es halt schon in der U17 los und wenn du dann einen 15-, 16-Jährigen anfragst, hey, wir würden dich gerne managen, weil du hast Talent, dann sagen die heutzutage, ja gut, du bist der fünfte Manager, der mich gerade anfragt, wenn du wirklich gut bist. Also früher war das so, also, da musst du auf einmal um Jugendliche, Männer, Frauen, denen dich irgendwie anbieten. Und früher war es eigentlich so, dass du als Fahrer eine Agentur dann in den Junioren oder U23 geschrieben hast und gesagt hast, hey, würdet ihr mich managen? Und das hat sich jetzt total verschoben, so ungefähr. Und ich meine auch mal eine Lanze für die U23 zu brechen. Für viele U23-Fahrer, die ja meistens in Conti-Teams fahren, also in Drittliga-Teams, war das ja eh schon eine blöde Saison. Aufgrund der Relegation, die wir gerade angesprochen haben, aufgrund der ganzen Punkte, sind ja so viele World Tour Teams, weil möglichst viele Punkte geholt werden sollten, auf einmal auch auf die kleineren Rennen ausgewichen, also auf die 1.1-Rennen, Rennen, die normalerweise World Tour Teams nicht fahren, haben wir mit ins Programm genommen, einfach weil natürlich der Gedanke ist, umso mehr Rennen, umso mehr Punkte kann man machen. Und das, also umso stärker werden die Felder auch. Und auf einmal können halt die ganzen jungen U23-Fahrer oder Kontinentalfahrer, die jetzt, ein gutes Beispiel ist das Rennen, was ich gestern gefahren bin, Paris-Chauny. Normalerweise fahren da die französischen World Tour Teams und sonst fahren da kleinere Teams. Das heißt, dann hat man auch als U23-Fahrer eine Chance, da mal Top 10 zu sprinten. Gestern waren da 10 World Tour Teams am Start, weil alle für diese Punkte fahren. Und auf einmal als U23-Fahrer hast du natürlich auch einfach viel weniger Chancen, dich zu präsentieren. Also, ich glaube, dann kommt das dazu, was du gesagt hast, bei einer U23-WM fahren dann die meisten, die eh schon Profis sind. Ich meine, der U23-Sieger, der das Rennen in der U23 gewonnen hat, ist die Vuelta gefahren dieses Jahr davor. Das verfälscht das Ganze schon und ich glaube, ich habe das schon mal hier im Podcast erzählt, aber bei mir war es ja so, ich bin ja auch nach dem zweiten Jahr U23 Profi geworden und damals gab es eben die Regel, wenn du Profi bist, wenn du World Tour Fahrer bist, dann darfst du nicht mehr am U23 Rennen teilnehmen. Nur als Pro Conti Fahrer.
Ja.
Und damals war immer im dritten und immer im vierten Jahr U23 war Ponferrada und Richmond wären die beiden Weltmeisterschaften gewesen. Durchaus beides Strecken, die mir vielleicht ganz gut gelegen hätten in der U23, aber ich durfte, wie gesagt, nicht starten, weil ich World Tour Fahrer schon war. Und genau in dem Jahr, als ich aus der U23 ausgewachsen bin, gab es die Regeländerung, dass man jetzt auch als World Tour Fahrer U23 Rennen fahren darf, wo ich mich damals extrem drüber geärgert habe, natürlich, weil ich auch noch gerne die U23 WM gefahren wäre. Aber jetzt aus der Retrospektive, wenn man da hinschaut.
Richtig gut, dass du es gelernt hast.
Richtig, du. Mir hat sogar eine Hörerin hat mir geschrieben, dass sie so froh ist, dass du mich belehrt hast.
Ich glaube, die hat mir auch geschrieben.
Weil die hat sie so immer aufgeregt, wenn ich das falsch gesagt habe. Und aber Genau, jetzt habe ich den Faden verloren kurz. U23-Rennen, jetzt fahren halt World Tour Profis das U23-Rennen und das verfälscht natürlich für die U23-Fahrer, die noch keine Verträge haben, einfach das Ergebnis oder ist halt einfach viel schwieriger für die.
Ja, absolut. Absolut. Aber wo ich gerade eben noch auch drauf zu sprechen kommen wollte, aus deutscher Sicht, auch eine Silbermedaille beim Junioren-Zeitfahren hinter Zoe Beckstedt, kann man auch Zweite werden, weil man muss sagen, Zoe, die würde auch ein Zeitfahren bei den Frauen wahrscheinlich gewinnen können oder auf jeden Fall ein super Ergebnis fahren können, weil die einfach, Ella Harris hat es ganz gut gesagt, wir sind ein Rennen in der Bretagne gefahren und Zoe ist, glaube ich, das komplette Rennen von vorne gefahren und sie hat gemeint, die hat irgendwie Kraft für drei. Und das sagt eine Fahrerin, die jetzt auch schon 4 Jahre eigentlich in der World Tour ist, über eine 17-Jährige damals noch. Jetzt am Tag, an dem sie sich den Weltmeistertitel auf der Straße geholt hat, ist sie 18 geworden. Ja, also ich glaube, die ist definitiv eine Klasse für sich und mit der werden wir auch noch viel Spaß haben in den nächsten Jahren, weil sie auch ein Charakter ist, würde ich sagen.
Okay.
Also,
da können wir uns freuen, sagst du.
Ja, doch, die ist sehr lustig und angenehm und man merkt eben auch, dass sie in dem Sport groß geworden ist. Ich habe sie vor dem Rennen gefragt, ob sie jetzt nervös ist. Und dann sagst du so, nee, warum ist nur ein Radrennen? Ja. Vor der WM war sie jetzt tatsächlich nervös. Aber vor einem normalen Radrennen, das ist für die, glaube ich, wie für andere Leute einfach zur Arbeit gehen. Und ich glaube, die hat generell eigentlich eine ganz gute Einstellung. Das wird, glaube ich, sehr spaßig mit ihr in der Zukunft.
Ja, da freue ich mich. Da mehr von zu hören.
Ach genau, aber ich habe den Namen noch gar nicht gesagt. Also für Deutschland holt Silber und wahrscheinlich spreche ich ihn jetzt falsch, aber Justina Chapla, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, wenn nicht, korrigiert mich mit Sprachnachrichten via Instagram. Genau, und ich glaube, die hat auch eine gute Zukunft vor sich.
Ja, und sonst gab es ja noch die Zeitfahren. Da gab es bei dem Frauenrennen, glaube ich, absoluten Favoritensieg. Und alles wie erwartet. Bei den Männern gab es eine riesen Überraschung, dass Tobias Voss Weltmeister wird.
Ja.
Ich glaube, auf den hat niemand getippt.
Nee.
Also nicht mal die wenigsten, sondern wirklich niemand. Aber hat mich echt gefreut, mal so eine Überraschung, so eine faustdicke Überraschung dazu haben. Du hast ja sogar noch Insider-News aus dem U23-Rennen, habe ich gehört. Du hast ja mit Maurice Ballerstedt noch geredet, der das Rennen gefahren ist.
Ja, aber natürlich, wie immer, wenn man mit Maurice Ballerstedt spricht, alles, was ich jetzt an Insider-News habe, ist auf keinen Fall für öffentliche Ohren geeignet. deshalb muss ich hier meine Verschwiegenheitsklausel.
Was war denn los bei Maurice? Der hat das Zeitfahren sogar weggelassen.
Genau,
der hat das Straßenrennen zu fahren.
Der hat das Zeitfahren weggelassen. Und das Straßenrennen war, glaube ich, halt am Ende dann einfach doch zu schwer für. Mhm. Ja, den Fahrertypen Ballerstedt und
immer mehr abnehmen sollen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und Tim Teutenberg, genau das Gleiche. Also im Endeffekt sollten die sich eigentlich für den Sprint aufsparen. Aber ja, man hat ja gemerkt, bei jedem Rennen eigentlich, das jetzt auf dem Kurs war,
ja, es war kein Sprint,
vor allem mit den Bedingungen dann auch, war das halt einfach so ein hartes Rennen gegen Ende.
Ich wollte gerade sagen, bis auf bei den Männern hat es ja wirklich in jedem Straßenrennen von Juniorinnen bis Frauen, U23 und Junioren immer geregnet und dann so ein Parcours, wenn es dann so viele Kurven auch noch gibt und Stürze, dann ist es natürlich noch viel, viel schwieriger, als wenn die Sonne scheint und der Asphalt trocken ist. Somit waren die Rennen richtig krass ausgedünnt. Und ja, es gab ja in keinem Rennen einen Massensprint oder einen Sprint von einer großen Gruppe, sonst immer eher so 20, 30 Mann, die maximal zusammen waren.
Aber man muss sagen, Hannes Wilksch in der Ausreißergruppe ewig lang, super stark gefahren auch.
Riesenlob, auch Michi Hessmann im Zeitfahren Fünfter. Und was schüttelst du mit dem Kopf? Habe ich den Namen falsch gesagt?
Nö.
Also, und
aber Michael ist jetzt teammate-mäßig, glaube ich, nicht so richtig freundlich gefahren.
Ich wollte ja Fünfter im Zeitfahren sagen, da hat man ja keine Teammates. Und dann im Straßenrennen Elfter. Ja gut, aber er war ja auch der Kapitän, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, aber du musst nicht das Tempo hochhalten, wenn du Hannes vorne in der Gruppe hast.
Okay, ja, so weit habe ich das gar nicht geguckt. kritische Worte von Tanja Erath hier an dieser Stelle.
Ja, ich, also echt, sowas finde ich halt einfach immer, das finde ich immer, also ich finde, ich habe immer eh so einen Sweet Spot für den Breakaway und hoffe immer, dass sie durchkommen. Und ich freue mich natürlich auch irgendwie, ich finde auch immer so bei WM so in Anführungsstrichen Außenseiter-Siege sind halt immer mega cool.
Ja.
Auch wenn es natürlich klar ist, dass irgendwie der Weltmeister der stärkste Fahrer sein sollte und es natürlich dann auch gut ist, wenn jemand gewinnt wie Remco, der halt einfach dieses Jahr auch einfach auf einem anderen Stern fährt. Aber sowas freut einen ja dann auch und gerade auch bei einem U23-Rennen, wo es vielleicht auch nochmal darum geht, sich zu empfehlen. Und dann finde ich, muss man seine eigenen Interessen auch manchmal zurückstellen.
Ja, natürlich. Ich wollte nur sagen, Michi erstmal ein Elfter, um das Ergebnis mal wiederzugeben. Ja. Er war der beste deutsche U23-Fahrer. Aber na klar, Hannes Wilksch war, glaube ich, der deutsche Fahrer in dem Rennen, ewig in der Spitzengruppe. Selbst dann, als er eingeholt war, hat er noch für Hessmann super viel gearbeitet.
Genau.
Super Teammate, super starke Leistung. Ansonsten, klar, die U23-Fahrer waren mit 7 Fahrern an Start gegangen, mit großen Hoffnungen. Dann ist der 11. Platz wahrscheinlich nicht das, was man sich erhofft hatte, aber trotzdem starkes Rennen gefahren, das Rennen mitbestimmt. Und ich glaube, das einzige Rennen aus deutscher Sicht noch, was wirklich gar nicht lief, war das Straßenrennen der Männer, wo man auch einfach leider nur 6 Fahrer am Start hatte. Und auch wenn man sich den Kader angeguckt hatte, haben wir super starke Fahrer da am Start gehabt, aber natürlich kein Nils Polet, kein Schachmann, kein Kemner, wo man jetzt vielleicht einen ganz klar, glasklaren Kapitän gehabt hat. Georg Zimmermann, der eine super Form hatte, ist leider gestürzt.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Ist leider gestürzt. Und dann ist es halt immer eine Weltmeisterschaft, ne? Und da kommen nur 20 Fahrer an. Und wenn man sich die Namen vorne anschaut, wir haben sie gerade schon mal alle aufgezählt: Evenepoel, Laporte, Matthews, Wout van Aert. Ja, da ist wirklich absolute Weltklasse dabei. Von daher. Ich habe es gestern irgendwo gelesen, schwarzer Tag für die deutsche Nationalmannschaft. So ist es halt manchmal, aber kommen auch wieder bessere Weltmeisterschaften. Und ich glaube, jetzt haben wir es ganz gut zusammengefasst, oder?
Mixed Relay haben wir noch nicht besprochen.
Ja, das ist ja keine Disziplin.
Ja,
also,
aber
das ist wirklich
Mixed Relay. Es war auf jeden Fall.
Das ist der größte, das ist so eine richtige Disziplin. So, ey, komm zur WM, nimm eine Medaille mit. Komm, wir haben noch ein paar Medaillen zu vergeben. Hier.
Nee, finde ich mittlerweile stimmt es nicht mehr, weil ja trotzdem die besten Fahrer mittlerweile am Start stehen. Also wenn man sich jetzt das...
Außer in dem Jahr, wo du die EM da fand ich, da war es
Da war es lächerlich, das stimmt.
Nee, da war es gut. Nein, also, ich kann sagen, da war es gut. Da wollte ich gerade loben. Da fand ich es gut.
Ja, du musst es jetzt auch sagen. Aber wenn man sich jetzt das Podium anschaut...
Mir ist gerade aufgefallen, während ich es gesagt habe, dachte ich so, warte mal, Tanja hat schon mal Silber im Mixed-Relay gewonnen.
Wenn man sich das Podium anschaut, dann steht da auch einfach wirklich der Großteil, die auch in den Einzeldisziplinen eine Medaille oder Chancen auf eine Medaille haben. Also da sind schon starke Fahrer dann am Start und da muss man trotzdem auch erstmal aufs Podium fahren mittlerweile.
Ja, klar.
Und... Deshalb Schweiz mit dem Sieg auf jeden Fall super Vorstellung. Sieht man ja auch dann Marleen Reusser, Stefan Küng, Bissecker. Da sind halt einfach auch super Fahrer am Start. Deutschland dieses Jahr Vierter geworden, kam als Titelverteidiger natürlich mit einer ganz anderen Teamzusammenstellung.
Genau, da gibt's auch einen Umbruch, ja.
Genau. Nachdem Lisa Brenner und Toni Martin jetzt nicht mehr aktiv sind. Und ja, Holland oder die Niederlande, muss man ja auch sagen, hatten halt wirklich mega Pech mit Bauke Mollema, der von einer Möwe attackiert wird. Auch so richtig random einfach. direkt am Startsturz von Annemiek van Vleuten, die natürlich ja auch nochmal da richtig Tempo in das Frauenzeitfahren gebracht hätte, obwohl Dariane Markus und Ellen van Dijk natürlich auch zwei super starke Zeitfahrerinnen auch einen super Job gemacht haben.
Ja, also ich glaube, die Mixed Relay ist einfach ein, wie sagt man es am besten, ist eigentlich ein ganz guter Wiedererkennung oder ist ein ganz guter ein Zeugnis, ich nenne es jetzt mal einfach Zeugnis, für die Verbände, die halt in der Breite gut arbeiten, weil natürlich du brauchst 3 starke Männer und 3 starke Frauen.
Ja.
Und es gibt natürlich jetzt nicht so viele Nationen, die dann wirklich auch dann auf jeder Position, also die wirklich 3 starke Frauen und 3 starke Männer im Zeitfahren an den Start stellen können. Aber wenn man natürlich als Verband oder als Land da drauf zurückgreifen kann, ist man natürlich da einfach, da hat man eine gute Arbeit gemacht, muss man sozusagen. Also das hat schon eine Aussagekraft. Ist natürlich auch eine coole Disziplin in dem Sinne, dass natürlich dann Frauen und Männer verbunden werden, zusammen auf dem Podium stehen. Deswegen versteht mich da nicht falsch. Wenn ich da mal nominiert werde als dritter Mann, mache ich gerne mal eine Führung. Wenn ihr dann Weltmeister werden, das nehme ich mit. Dann finde ich es auch eine gute Disziplin, sage ich. Dann würde ich auch sagen, es ist eine gute Disziplin, wenn ich auch selber mal was davon habe.
Nee, also ich fand halt auch, dass es echt Spaß gemacht hat damals, eben weil man dieses Gemeinschaftsgefühl hat. Sonst ist das halt immer schon so extrem getrennt. Auch beim BDR dann, dass du halt im einem Tisch die Frauen, am anderen Tisch die Männer, am nächsten Tisch die U23-Fahrer. Und so hat man halt dieses Gemeinschaftserlebnis. Ja. Was ich schon auch cool finde, den Sport halt irgendwie auch nochmal so ein bisschen weiterzubringen und auch ein bisschen zusammenzubringen. Ja. Weil man dann doch halt irgendwie drei Männer, drei Frauen, die sich zusammen eine Medaille teilen oder ein Jersey unter Umständen, finde ich eigentlich ganz schön.
So vom Gesamtgedanken. Das ist auf jeden Fall eine sehr zeitgemäße Disziplin. Ja. Ne? Also das muss man schon sagen. Aber man sieht dann doch ja auch in zum Beispiel Holland, die das in Mathieu van der Poel fahren. Und Belgien, die haben Van Aert und Evenepoel da, die gehen da nicht an den Start. Also ich würde es dann auch cooler finden, wenn es dann auch, wenn wirklich alle Nationen ihre besten drei dahin bringen. Aber gut, das ist ja auch manchmal schwierig. Und deswegen ist schon eine sehr zeitgemäße und coole Disziplin, aber es verbindet halt einfach viel, wie du sagst. Ne? Aber ich wäre auch allgemein, wenn ich jetzt im Verband was zu sagen hätte, wie du gerade sagst, mit den Tischen, ich würde das alles viel mehr mixen, auch die Zimmer. Ich würde Frauen und Männer zusammen aufs Zimmer, Doppelzimmer, ein Mann, eine Frau, weißt du, dass du auch einfach, dass du da eine richtige Connection bilden kannst. Das wäre so mein Vorschlag jetzt auch für die Zukunft, dass man einfach da, wenn man verbannt, dass man wirklich so eine große, was so richtig, man schaut einfach, wer versteht sich mit wem gut, dann packt man die auch mal zusammen aufs Zimmer, so. Das ist einfach, dann ich glaube, das wäre eine gute Veränderung.
Das war jetzt wieder so ein Moment, der hat mich an den Rick erinnert, den ich kennengelernt habe.
Wie ist das denn?
2018. Das war so eine typische Rick-Zabel-Aussage von 2018.
Ja, was hast du denn dagegen? Ich finde das
klasse.
Einfach, um sich besser kennenzulernen.
Ja.
Auch, dass man gegenseitig was lernen kann, halt einfach.
Idealerweise auch mit diesen tollen modernen Hotelzimmern mit so voll verglastem Bad.
Stimmt. Ja, das ist
da schwierig.
Da muss man so einer in der Lobby, der andere oben zeitgleich, anders geht's nicht.
Da frage ich mich halt auch wirklich, wer sich sowas ausgedacht hat, weil es ist ja auch egal für wen, wenn du da als Geschäftspartner dir ein Zimmer teilst, scheiße. Wenn du dir als Paar ein Zimmer teilst, scheiße.
Wieso?
Wenn du dir als Sportler ein Zimmer teilst, auch scheiße. Das heißt also, egal in welcher Konstellation, es geht nie gut.
Das stimmt natürlich. Da kann ich eine witzige Geschichte von meinem Teamkollegen Marco Halle erzählen, dem das auch, als er mit seiner Freundin zusammengekommen ist, sehr unangenehm war beim ersten Urlaub, weil die genau so ein Badezimmer hatten. Und der dann nach jedem Frühstück immer gesagt hat, du Schatz, geh schon mal hoch, ich muss noch kurz an die Rezeption, ich muss noch kurz was klären. Bis halt irgendwie nach 5 oder 6 Tagen die Freundin gesagt hat so, Marco, du kannst doch einfach sein, dass du auf Toilette gehst, das passt schon. So, du musst dir nicht immer einen Vorwand ausdenken, um halt, ich muss noch mal kurz die Rezeption was klären.
Hat mir die Geschichte Leo erzählt von dir?
Nee. Ich will das niemals machen.
Ich dachte, das wäre deine Geschichte gewesen. Nee. Da habe ich nämlich noch gedacht, wie respektvoll du agierst.
Es kann natürlich sein, dass ich Leo irgendwann mal, ich nehme gerne Geschichten, wenn ich eine gute Geschichte von jemand anders höre, nehme ich die auch gerne für mich. Also im Endeffekt geht es ja darum, dass die Geschichte weiterlebt. Ne?
Ja, das stimmt.
Man muss auch manchmal einfach Geschichten dann nehmen und die zu seinen eigenen machen. Das habe ich von den Besten gelernt.
Ich glaube, deine Geschichten werden auch immer blumiger.
Nee.
Mit der Zeit, oder?
Nee.
Immer stärker ausgeschmückt.
Sowas würde ich niemals machen.
Niemals.
So, ich hab nichts mehr auf dem Zettel.
Hast du? Ich habe eigentlich auch nur Sockenhöhe haben wir besprochen, Mathieu van der Poel haben wir besprochen. Ich wollte noch sagen.
Ah ja.
Ja, erstmal wollte ich mich noch bedanken für das positive Feedback, nachdem ich letzte Woche kurz meinen Ausflug in meinen medizinischen Verlauf genommen habe. Da habe ich tatsächlich viele nette Nachrichten bekommen, auch von Leuten, die vielleicht gerade das Gleiche haben oder die Partnerin. Und wollte deshalb nur kurz ein Update geben, dass alles gut gelaufen ist und dass ich jetzt noch auf die, also es wurden Gewebeproben genommen und jetzt muss ich auf die Ergebnisse warten. Deshalb kann ich noch nichts sagen, ob gut oder schlecht. Und am Tag davor bin ich nach Bochum gefahren mit dem Fahrrad und zurück, um die Überweisung abzuholen. Das war auch ein kleiner, guter Ausflug. Und habe da tatsächlich, es war sehr witzig, ich bin zum Bergbaumuseum gefahren, um so mein Standard-Bochum-Bild zu machen, vorm Zechenturm. Und da macht auf einmal so ein Radfahrer mitten auf der Straße einen U-Turn und überholt mich und hält mich an. Und es war dann auch ein Plan Z/Parallelweltenhörer, der mich noch aus meiner, den ich wohl mal auf einer Party kennengelernt habe, durch meinen damaligen Freund, der mit ihm zusammen E-Technik studiert hat. Wenn ich den Namen meines Freundes sage, dann klingt das eh schon nach so einem Pseudonym, nämlich Hans Müller. liebe Grüße. Genau, deshalb war das ganz lustig. Mit dem habe ich mich dann kurz unterhalten und ist dann immer ganz nett, wenn man irgendwo in einer anderen Stadt ist und einen Plan Z oder Parallelweltenhörer trifft.
Ja, das stimmt. Party Tanja wieder auf ihrem alten Wegen, ey.
Ja, ich war auf einem Geburtstag.
Früher warst du eine richtige Partymaus.
Ja, ja, jetzt kommen schon wieder 2018 Rixabel-Aussagen.
Wie sind das denn?
Naja, das war mein erster Besenwagen-Podcast. Da kam auf einmal die Sprachnachricht von dir, wo du dann gesagt hast, jetzt kommt der Boomerang zurück, als ich dann auch ausgepackt habe. Was Rixabel so in. Die Folge hieß sogar Boomerang dann.
Weiß ich gar nicht mehr.
Da hattest du.
Nee. Ja. Ich war immer ein feiner Kerl. Okay. Ein feiner Kerl.
Dann lassen wir das einfach so
durch
stehen.
Und durch.
Alle, die es interessiert, hören sich einfach die Boomerang-Folge vom Besen.
Aber du machst ja ganz schön eine Party-Muss. Das kann man auch einfach mal so festhalten.
Ja. Ach, meine Güte, jetzt haben wir schon 1:23.
Ja. Yes. Eigentlich wollte ich eine kurze Folge machen, eine Dreiviertelstunde, dachte ich am Anfang. Zack, zack.
Ja, aber das ist ganz gut, weil viele Leute kombinieren ja Swift-Fahren mit Podcast-Hören und die Swift-Saison geht wieder los. Ich bin auch schon wieder fleißig am Rennen fahren und muss auch sagen, ich habe so ein bisschen vermisst tatsächlich. Ja. Und es hat mir jetzt auch wieder Spaß gemacht. Ich mache jetzt wirklich immer die Kombination, werde ich heute auch wieder machen. Halbe Stunde warm fahren, Swift-Rennen fahren, idealerweise so ein Rennen, so 45 Minuten, eine Stunde mit einem Kurs, wo man so richtig schöne Peaks hat. Das heißt fast wie Intervalltraining. Danach nochmal eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde ausfahren, hat eine richtig gute Session und es ist für den Kopf absolut easy peasy, weil dieses Rennen in der Mitte alles auflockert. Und man kann sich trotzdem so richtig einen einschenken, muss ich sagen. Ich kann auf jeden Fall dafür Innsbruck empfehlen als Rennkurs, weil da hat man diesen kurzen Leg-Snapper oder Leg-Breaker oder wie er heißt. Und da wird normalerweise immer richtig hochgeballert für so, was sind das, 30, 40 Sekunden. Dann hat man kurz danach wieder so ein bisschen eine ruhige Runde. 8 Kilometer ist die Runde, glaube ich, insgesamt. Und dann geht es wieder hoch. Und Yorkshire sind auch immer sehr gute Kurse, weil da so kurze, knackige Anstiege drin sind, wo man sich danach aber in der Abfahrt kurz erholen kann. Deshalb, hört Podcasts.
Lass mal zusammen dabei Rennen fahren.
Ja, lass machen.
Lass mal zusammen.
Ja, aber du musst A-Kategorie fahren und ich fahre normalerweise B.
Wieso?
Ja, weil du über 4 Watt pro Kilo auf jeden Fall fährst.
Nee.
Natürlich.
Jetzt noch nie mehr. 2 Watt pro Kilo fahre ich jetzt.
Okay.
Okay, ich habe nur zu sagen, dass ich in meinem letzten White die übergroße Brille freigeschaltet habe.
Ah, sehr gut. Ah ja, apropos freischalten. Ich bin ja Level 50 Swifter und das war ja bisher das maximale Level. Aber jetzt kann man bis Level 60 hochfahren. Wirklich? Das heißt, ich habe für diesen Winter auch noch einen neuen Plan. Ich muss 10 Level schaffen.
Aber wie lange warst du jetzt auf Level 50 und hast trainiert? Wird dir das jetzt auch angerechnet?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, ich glaube aber nicht.
Das ist nämlich voll die Verarsche damit.
Ja,
wenn du lange auf Level 50 bist und du fährst schon, bist halt jetzt 5000 Kilometer auf Level 50 gefahren, dann sollte das eigentlich angerechnet werden.
Ich bin ja zum Glück erst seit März auf Level 50. Gibt ja auch einfach Leute, die sind irgendwie schon seit 2 Jahren auf Level 50. Da ist halt super ärgerlich. Ich habe nämlich auch letztens die Rechnung gelesen, wie viele Stunden man dafür swiften muss. Ist gar nicht so viel. Ich glaube irgendwie 400 oder sowas. 400 Stunden? 200? Ich weiß es nicht mehr genau. Das ist auf jeden Fall das Ziel für den Winter. 400 Stunden swiften und aufleveln.
Okay, alles klar. Ja gut, dann wird der Podcast, haben wir auch gut geclosed.
Nee, eine Sache habe ich noch.
Okay.
Und zwar, weil der Podcast ja auf jeden Fall wahrscheinlich morgen, übermorgen, ich weiß nicht genau, rauskommen wird. Falls ihr am Wochenende noch nichts vorhabt, am 2. Oktober ist das Kids Crit an den Pollerwiesen und es wird, glaube ich, rundherum eine gute Veranstaltung. Nicht nur Radrennen an sich, sondern Zappes ist da. Jetzt muss ich lügen, wer alles da ist. Alle sind da
aus Köln.
Kommt auf jeden Fall vorbei. Ich bin wahrscheinlich auch da. Rick Zabel ist wahrscheinlich auch da.
Ich komme mir schon mal vorbei gucken.
Rick Zabel kommt auch vorbei. Das heißt, uns kann man da treffen. Man kann Hobbyrennen fahren, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Das heißt, auch wenn man keine Lizenz hat, kann man da sein erstes Rennen machen. Das heißt, meldet euch an oder schaut euch einfach euer erstes Radrennen an, wenn ihr Lust zum Zuschauen habt, und trinkt ein Bier. Und dann sieht man sich an den Pollerwiesen, genau, am 2. Oktober.
So sieht's aus. Also ihr solltet auf jeden Fall vorbeikommen. Das wird Radrennen in Kuhl. So wie man es machen sollte, wird es da gemacht. Kann man nur wärmstens empfehlen. Und ja, das war wieder mal eine weitere Folge Parallelwelten, präsentiert von Swift. Ich lasse mir jetzt ein Tattoo stechen und Tanja geht feiern. Ciao, ciao.
Tschüss.